Amen. Lass uns Platz nehmen. Heute Abend wollen wir mehr von Jesus. Amen. Und je mehr du von Jesus hast, desto mehr hast du auch von dir im Leben. Denn er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Praise Gott. Benutze das, was du hast. Gebrauche das, was du hast. Und überleg einmal, was hast du? Lang in die Tasche? Lang im Portemonnaie? Schau so dein Leben an, gestern, heute, morgen, so was du alles bisher geleistet hast. Was hast du in deiner Hand? Das ist diese große Frage, die der Heiland immer stellt, wenn er Menschen begegnet. Und gebrauche das, was du hast. Aber bevor ich das tue, ich möchte dich einladen für morgen früh. Morgen früh habe ich ein gutes Thema. Komm. Ich möchte dich einladen, im Ozean zu schwimmen. Komm in dein Element. Wir sind nicht geschaffen, um nur hier auf dieser Erde zu sein, sondern unser Element ist im Himmel. Komm in dein Element. Unser Wandel ist im Himmel. Also, ein Fisch ist nur glücklich, wenn es im Wasser ist. So im Aquarium, nur hin und her, ist nichts. Komm in dein Element. Dann haben wir morgen Abend um 19 Uhr Glaubensgrundkurs. Auch da möchte ich dich herzlich einladen. Am Mittwoch, 16 Uhr, wird das Thema sein, du bist nur für Gott da. Du bist nicht nur für deinen Mann, für deine Familie, für deine Kinder, für deine Frau da, oder für die Gemeinde da, du bist für Gott da. Überleg einmal deine große Berufung. Es geht also an dem weiter, wo ich hier heute aufhöre, benutze, was du hast. Du bist nur für Gott da. Und deshalb lass dich nicht vereinnahmen von Menschen. Lass dich nicht vereinnahmen von Organisationen. Lass dich nicht vereinnahmen von Institutionen oder weltlichen Dingen, was es auch immer sein mag. Du gehörst Gott, du bist Gottes Eigentum. Du bist Gottes Eigentum, so wie Israel Gottes Eigentum war. Du bist Gottes Eigentum, du gehörst Gott. Gott hat einen Bund mit dir geschlossen und wie auch immer. So, und dann hast du auf diesen Zetteln hier die weiteren Programme. Wer mit mir beten und fasten möchte, der ist herzlich eingeladen. Ich bin schon, und du kannst gerne also mitfasten. Ich bin also schon beim 15. Tag vom Fasten und ich lebe immer noch und sehe gut aus. Fasten ist gesund für Seele, Geist und Leib. So, und ich möchte dich einladen, einen Tag, zwei Tage zu fasten. Du kannst auch leichteres Fasten machen, dass du auf bestimmte Leckereien verzichtest oder auf Fleisch verzichtest oder was weiß ich, auf was du verzichten willst. Fernseh verzichtest. Also es ist, Fasten ist einfach eigentlich, du verzichtest etwas. Wenn ich zu Gott gehe, und du darfst zu Gott nicht kommen, ohne auf etwas zu verzichten. Wir müssen, wenn wir mit dem Herrn reden, mit Gott was, von Gott was haben will, möchten, verzichten. Wir müssen auf unsere Freizeit verzichten, auf irgendetwas verzichten. Okay. Benutze das, was du hast, ist mein Thema. Gott gibt uns, was wir brauchen, hat schon gegeben, nicht, dass er uns gibt. Also wir haben das bereits von Ewigkeit her, vor Grundlegung der Welt. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um sein Werk, und ich meine sein Schöpfungswerk, unser Lebenswerk zu vollenden. Die Natur gibt dem Menschen, was der Mensch braucht, zwei Hände, zwei Füße, einen Kopf, Verstand. Aber du musst jetzt diesen Verstand weiterentwickeln. Du musst deine Glieder weiter organisieren und entwickeln. Alles ist uns bereits gegeben. Wir haben gestern das Thema gehabt, mach mehr aus deinem Leben. Also ich möchte, dass du heute an diesem Punkt weitermachst. Wenn du die Predigt gestern nicht gehört hast, dann horch dir das im Internet oder auf der CD oder wo auch immer an. Gott möchte, dass du das gebrauchst, was du hast, und aus deinem Leben mehr machst. Immer einen Mehrwert. Dein Leben soll Sinn haben, dein Leben soll produktiv sein, leistungsfähig sein. Mach aus deinem Leben mehr. Die gesamte Schöpfung ist ausgerichtet auf Wachstum, Fortschritt, Vermehrung, auf Entwicklung. Gott hat ganz am Anfang der Schöpfung den Menschen gesagt, noch vor dem Sündenfall, mehret euch. Das heißt nicht nur, dass du Kinder in die Welt setzt allein. Das ist nicht nur das, dass du Kinder zeugst und dann dich so vermehrst. Das ist eine Art der Vermehrung, des Überlebens. Aber Gott sagt, mehret euch. Und zwar auf allen Gebieten des Lebens. Finanziell sich mehren, kräftemäßig sich mehren, geistig sich vermehren, multiplizieren und so weiter. Das ist mehret euch. Also du kannst dich noch vermehren, auch im hohen Alter. Auch wenn du sagst, ja, bei mir ist alles schon die Zeit vorbei, bin nicht mehr zeugungsfähig. Du bist noch zeugungsfähig, geistig. Der Heilige Geist gibt dir die Kraft und die Energie dazu. Die Natur gibt, solange sie in Ordnung ist. Schau die Natur an. Solange alles stimmt, die Verhältnisse stimmen, solange du ein gutes Verhältnis zum Vater im Himmel hast, solange gibt die Natur Leben und volles Genüge. Also du musst es nur in richtige Beziehung bringen. Vermehrung ist nur möglich, in Beziehung, in Kontakte. Also um sich zu vermehren als Mensch, das ist das erste Muster, das Gott gab, ist Mann und Frau nötig. Homos können sich nicht vermehren. So, also du brauchst den Partner, um sich zu vermehren. Deshalb, um heute das zu benutzen, was Gott dir gegeben hat, brauchst du den anderen. Brauchst du den anderen? Brauchst du zum Beispiel mich, dass ich dir predige? Brauchst du den Bruder, die Schwester? Brauchst du den Mann und Frau? Brauchst du deine Freunde? Brauchst du Nachbarn? Sonst überlebst du das nicht. Ohne deine Nachbarn würdest du heute gar nicht leben mehr oder könntest nicht mehr leben. Denn die schauen ganz genau zu, was du machst. Wenn es bei dir brennt, rufen sie die Feuerwehr. So, wir brauchen Ergänzung. Gott hat uns so angelegt und das ist Ordnung. Ergänzung. Wir brauchen Ergänzung. Und wir müssen also, um zu überleben, immer Rücksicht auf den anderen nehmen. Der andere nimmt Rücksicht auf dich. Vermehrung ist also so lange möglich, solange du in Berührung mit jemand anders kommst. Das befruchtet einen geistig. Wer richtig und natürlich lebt, der wird es überleben und sich vermehren und wird produktiv sein. Also gebrauche das, was du hast. Du wirst deine Persönlichkeit richtig gebrauchen können, denn du kannst dich nicht entwickeln in Persönlichkeit, wenn niemand dich lobt. Wenn niemand auf die Schulter klopft und sagt, prima, wunderbar. Weißt du, dein Kind musst du loben, dann kann sich das Kind entwickeln. Und deshalb, du musst immer wieder, auch in der Gemeinde, wir müssen einander loben, einander ermutigen und sagen, gut. Und ganz besonders dann, wenn jemand ganz tief unten war, dann braucht dieser Mensch am allermeisten Ermutigung. So, wir brauchen einander. Wenn ich im Gottesdienst bin und meine Frau sitzt irgendwo da hinten, ich gucke ab und zu mal so hin und ich weiß, wenn es heikles Thema ist oder was Unangenehmes ist oder irgendwas, was mich betrifft, wenn sie es so macht, kann ich einpacken und nach Hause gehen. Macht sie es so, das gibt mir Power, weiterzumachen. Und genauso dein Partner, dein Nachbar gibt dir Kraft oder nimmt dir die Kraft. Deshalb benutze, was du hast. Es ist so wichtig, dass du auf deinen Partner, deinen Nachbarn achtest. Mach das so. Gib ihm. Mach das so. Denn die kennen dich, die sehen dich, verstehst du? Ich sehe dich nur ab und zu mal im Gottesdienst. Freitag mal, dann den nächsten Samstag. Oder so. Aber die kennen dich zu Hause, deine Nachbarn. Und höre, was deine Nachbarn dir sagen, dein Partner dir sagt, dein Freund, deine Kinder dir sagen. Weißt du, es ist so wichtig. Ich habe 4 Kinder und ich bin dankbar für meine Kinder. Die sagen, Papa, heute war gut oder heute war schlecht. Aber heute hast du hast dich heute wiederholt. Versteht? Immer wieder. Also, und das ist so korrektiv. Und wir haben einander. Und deshalb, wir sollen aufeinander hören und miteinander das Beste machen. So, und dann passe ich schon auf, dass, wenn meine Kinder da sind, meine Familie da ist, dass nicht die gleiche Geschichte erzähle. Und weil ich sehe, also, das sind Leute von irgendwo, die regelmäßig Gottesdienst besuchen, erzähle ich euch auch nicht die gleiche Geschichte. So, lass dich nicht beherrschen, das ist also, mach mehr aus deinem Leben, lass dich nicht von Menschen kontrollieren. Ich habe jetzt über Menschen gesprochen, aber es ist so wichtig, dass du dich nicht von Menschen beherrschen lässt, auch nicht von Umständen und von der Realität, was du siehst. Deine Seele und dein Geist sollen dich steuern. Und jeder von uns hat eine Seele und einen Geist. Jeder hat eine Persönlichkeit und du kannst, wenn du ich sagen kannst, hast du eine Persönlichkeit, bist ein Mensch. Einem Hund wird es nicht einfallen, bei seinem Herrchen 5 Euro zu klauen und zum Metzger zu gehen und sich eine Wurst zu kaufen. Aber dir, du bringst es alles in Kombination, du kannst denken und der Mensch ist der Denkende. Und deshalb gebrauche das, was du hast, gebrauche deine Gedanken. Und zwar steuere deine Gedanken in die richtige Richtung. Und zwar in der Richtung, wo es Frucht und Nutzen bringt. Henry Kiesinger, ein Hochgrad-Freimaurer, hat einmal gesagt, und wisst ihr, das müsst ihr euch anhören, was er gesagt hat, so nebenbei. Mit der Nahrung beherrscht man die Menschen. Mit Öl beherrscht man die Nationen und mit Geld die Welt. Und das ist eine große Wahrheit. Lass dich von diesen 3 Dingen nicht beherrschen. Lass dich von diesen 3 Dingen nicht beherrschen. Lass dich von Nahrung nicht beherrschen. Die Römer haben gesagt, Brot und Spiele. Also, weißt du, wenn die Leute nur Vergnügen haben, lass dich nicht vom Vergnügen beherrschen. Vergnügen ist nicht das Leben. Leben ist Wirken. Das haben wir gestern gehört. Und lass dich auch nicht vom Geld beherrschen. Werde nicht käuflich. So viele Menschen sind käuflich geworden und haben ihre Seele an den Teufel verkauft und haben ein steinernes Herz deshalb. Wenn du das weißt, also man beherrscht die Menschen mit Nahrung, mit Öl oder mit Geld, dann entzieh dich dem, so gut wie du das kannst. Lass dich nicht beherrschen. Sei nicht kontrollierbar. Und du bleibst authentisch, wenn du dich nicht zu viel öffnest. Also behalte, was du hast. Öffne dich nicht allen Menschen. Erzähl nicht, wer du bist, was du machst, was du kannst, was du nicht hast und was du hast. Behalte viele persönliche Dinge für dich. Rede nicht negativ über deine Familie, denn deine Familie ist eine Gabe Gottes. So, lass dich von den Ganoven nicht beherrschen, die also die Leute mit Nahrung, Öl und Spiele beherrschen wollen und in Geld und Kapital. Werde unabhängig davon, vor allem von Banken, von Karten, Visakarten und dergleichen. Lerne anders zu leben. Kaufe das, was du bezahlen kannst. Nur nebenbei. Und lerne flexibel zu sein. Lerne, Paulus sagt, ich kann beides. Mir liegt beides, hoch sein und tief sein. Ich kann irgendwo um die Ecke beim Burger King essen und ich kann irgendwo im First-Class-Hotel übernachten. Also beides können. Und zu beidem kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich kann beides. Ich kann beides. Lerne dich überall anzupassen und gebrauche, was du hast. Lerne, deine eigene Meinung zu haben. Bilde dir deine eigene Meinung. Gott hat dir einen Kopf gegeben. Und der Mensch beginnt zu faulen am Kopf, so wie der Fisch. Mit dem Kopf steht und fällt alles. Bilde dir deine eigene Meinung über dein Leben, über deinen Glauben, über Gott, über was es auch immer ist. Gott fragte einmal Moses, als er dort in der Wüste nach 80 Jahren Lebenserfahrung, er wurde in aller Weisheit Ägyptens unterwiesen und dann beim Schwiegervater Jethro. Und dann beruft Gott ihn an diesem brennenden Busch. Und dann sagt Gott, geh und befreie mein Volk. Ja, womit? Ich habe keine Armee, habe keine Lobby, ich habe niemand. Du brauchst niemand. Um Gottes Werke zu tun, brauchst du nur dich selbst. Dich selbst in die Bresche zu werfen, in den Riss zu treten, dich selbst hinzugeben. Und dann fragt Gott den Moses, was hast du in der Hand? Was habe ich? Ein Stab. Gut, den Stab werden wir gebrauchen. Und deshalb, Gott fragt dich nicht, was du nicht hast, sondern Gott fragt dich heute Abend, was hast du in deiner Hand? Damit arbeitet Gott dann weiter. Dann baut er das weiter aus. Und du siehst, was dann mit Moses passierte, liest seine Geschichte, seine Berufungsgeschichte. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Du musst nur den Stab in der Hand halten. Was hast du in der Hand? In einem anderen Fall beim Gideon waren leere Krüge. Gott braucht nicht volle Krüge, er braucht leere Krüge, leere Gefäße, die er dann mit seiner Herrlichkeit füllen kann. Gott wirkt durch das, was in uns ist, was wir haben, was wir sind. Wir haben einen Auftrag von Gott, jeder Einzelne, das ist, was du hast. Und überleg einmal, warum bin ich geboren? Warum bin ich Mann geworden? Warum bin ich Frau geworden? Warum bin ich das und das geworden? Warum bist du hier auf dieser Welt? Ich darf dir eins im Gottesauftrag sagen, du hast einen schöpferischen Auftrag. Du sollst kreativ sein. Und du hast Rechte und du hast Pflichten. Du hast Rechte, Kind Gottes zu sein, den Segen zu empfangen und ihn weiterzugeben. Aber du bist auch verpflichtet, das zu gebrauchen, was du hast. Auch wenn du im Bettelarm bist. Und Moses war in der Wüste bettelarm dort. Er hat nur einen Stab gehabt. Also du hast viel mehr als einen Stab. Du hast ein ganzes Wohnzimmer, du hast Auto, du hast Geld. Du hast alles, was du brauchst. Also du lebst wie ein König. Und du solltest deshalb auch als König dich benehmen. Du hast einen Auftrag von Gott, denn du lebst nicht umsonst auf diesem Planeten Erde. Und Gott erwartet von dir, dass du das lernst, was er dir befohlen hat. Gebrauche das, was du hast, was er dir befohlen hat. Es ist so wichtig, deshalb ist der Gottesdienst, deshalb machen wir Gottesdienste Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag und geben das auch einfach weiter, damit die Leute lernen, richtig zu leben. Die meisten Leute haben nicht gelernt zu leben, die Kunst des Lebens. Deshalb fang an zu lernen und Jesus sagte, und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist mehr als nur Taufe und Abendmahl und ab und zu mal in den Gottesdienst zu gehen. Es ist wichtig für dich, für deine Entwicklung, damit du zu etwas bringst in deinem Leben, dein Leben. Dass dein Leben eines Tages vor Gott, dass du das Leben vor Gott präsentieren kannst und sagst, Herr, ich komme nicht mit leeren Händen. Du hast mir 2 Pfunde gegeben und ich habe 2 dazu gewonnen. Du hast mir 3 Talente gegeben und ich habe 3 dazu gewonnen oder 5. Und deshalb ist es so wichtig, gebrauche den Stab, den du in deiner Hand hast. Das sind die einfachsten Dinge, die du hast, sind sehr einfach. Sagt, ist das wirklich alles? Ja. Gott hat dir 24 Stunden am Tag gegeben. Das hat der Millionär, das hat der General, das hat der Straßenfeger und das hat der Penner auch. 24 Stunden am Tag. Mach aus deinen 24 Stunden was. Weißt du, du brauchst nicht viel. Mach aus deinen 24 Stunden, du kannst in einer Sekunde mehr erreichen mit Gott, als in 50 Jahren deines Lebens. Deshalb muss auch nicht Angst haben, ich verpasse etwas. In einer Sekunde mit Gott veränderst du so viele Dinge, kannst so viele Dinge verändern. So, die einfachsten Dinge, die du hast, gebrauche. Und denke nicht, das ist zu wenig. Mit wenig hat Gott die Welt geschaffen. Aus nichts. Aus nichts, mit wenig, mit gar nichts. Du hast deine Füße. Und in der Bibel heißt es, wie fein und lieblich sind die Füße, die das Evangelium bringen. Fang an, irgendjemandem eine gute Nachricht zu bringen. Sie überbringst wie ein Wort der Ermutigung. Weißt du, du denkst manchmal, ich muss im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes kommen. Nein, du musst sagen, guck mal, Gott liebt dich. Oder es wird schon alles recht werden. Ermutige deine Mitmenschen. Ist so wichtig. Du bist zur Ermutigung da und nicht zur Entmutigung. Du kannst natürlich beides. Beides liegt, eins links oder anderes rechts. Beides kannst du entmutigen oder ermutigen. Gebrauche, was du hast. Weißt du, wenn du deine Hände nicht gebrauchst, um gute Werke zu tun und um das Leben zu gestalten, werden deine Hände Stück für Stück schwach. Wenn jemand 7 Wochen im Krankenhaus lag, kann er nicht mehr laufen, muss wieder laufen lernen. Wenn jemand 7 Wochen seine Hände nicht gebraucht hat, der wird schlapp, der muss sogar gefüttert werden. Und dann wird er sogar noch eine Last für andere. Wenn du deine Gaben, die Gott gegeben hat, mit jedem Glied hast du auch eine Aufgabe bekommen. Mit jedem Glied und so weiter, dann ist nichts mehr da. Da vergeht dir die Freude am Leben, der Spaß am Leben. Du kannst das Leben nicht mehr genießen. Stell dir mal vor, da muss jemand rufen, hey, Marie, komm und füttere mich. Wer seinen Kopf nicht mehr gebraucht, und ich möchte bei hier anfangen, wenn du deinen Kopf nicht mehr gebrauchst, verkalkst du, bekommst Alzheimer und wirst Demenz in aller Liebe. Und das ist immer, wenn die Menschen nicht mehr gebrauchen, wenn sie nichts mehr tun. Fang an, Kreuzworträtsel auszufüllen und immer nachzudenken. Fang an, Pläne zu machen. Fang an, deinen Kopf zu gebrauchen. Lerne Gedichte, Verse auswendig. Die heutigen Menschen, die tun mir so leid, die heutige Jugend, die können nicht mal das Vaterunser mehr auswendig. Verstehst du? Die können gar nichts mehr. Lerne ganze Psalmen auswendig. Dann, es könnte sein, dass du blind wirst und nicht mehr lesen kannst und dann bist du froh, dass du Psalm 23 auswendig kannst oder was anderes. Die Worte Gottes. Das ist ein Segen, Worte Gottes auswendig zu lernen. Wenn der Teufel kommt zu dir, da kannst du nicht so schnell die Bibel finden, dann musst du etwas auswendig haben, zack, und dann weißt du das passende Wort im richtigen Augenblick. Dann kommt Rhema-Worte. Viele Menschen sagen, Gott rede nicht zu mir. Du hast das Logos nicht in deinem Herzen. Wenn du das geschriebene Wort Gottes, das auswendig gelernte Wort Gottes in dir hast, dann musst du nur zack, und du weißt genau die passende Bibelstelle für die passende Situation. So, lerne deinen Kopf zu gebrauchen. Wer nichts Sinnvolles tut, wird bald auch kein sinnvolles Leben mehr haben. Tu etwas Sinnvolles. Baue andere, ermutige andere, hilf anderen. Wer nur Leerlauf in seinem Leben hat, der muss sich nicht wundern, dass er auch bald leer ist. Leerlauf, immer nur Leerlauf. Irgendwann verbrauchst du die Energie. Gebrauche also das, was du hast und nicht, was du nicht hast. Wenn du das gebrauchst, vermehrst du, multiplizierst du. Versuch auch nicht, Dinge zu gebrauchen, die die anderen haben. Das ist für die anderen, aber nichts für dich. Oder hör auf, nach Dingen Ausschau zu halten, dich zu wünschen, wenn ich das hätte, wenn ich so hübsch wäre, wenn ich so stark wäre, wenn ich so talentiert wäre, wenn ich so begnadigt wäre. Vergiss es, du bist begnadigt. Und gebrauch die Gnade, die Gott dir gibt. Beneidet nicht die anderen und sei nicht auf andere eifersüchtig. Du hast genug Potenz, du hast genug Energie, du hast genug Kraft in dir. Gebrauche das. Wenn du das gebrauchst, was du hast, dann wird dir immer noch mehr gegeben. Und zwar, Gott baut immer auf das, was du hast und nicht, was du nicht hast. In der Bibel heißt es, Jesus sagt, wer da hat, dem wird gegeben, dass er noch mehr habe. Und wer da hat und nicht gebraucht, dem wird sogar das genommen, was er hat. Also, mach dich gefasst. Wenn du die Talente, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, nicht gebrauchst, verlierst du das mit der Zeit. Verlierst du alles, verlierst die Heilsgewissheit, verlierst die Freude, verlierst den Frieden, verlierst die Kontakte. Finde also heraus, was Gott dir gegeben hat. Und deshalb ist es wichtig, bevor du das gebrauchst, was du heute hast, mach eine Bestandsaufnahme in deinem Leben. Schreib alles auf, ich habe. Wir haben heute am Sonntagabend, werden wir einen Gabentest machen in der Bibelschule oder Bibelgrundkurs und 4 Seiten habe ich zuerst mal Teil 1. Also wir werden in 3 Teilen das machen, also weil wir schaffen das nicht in einmal. Denn wir haben so viel Potenzial, was wir entdecken wollen. Finde deine Gaben heraus. Aber zuerst einmal, was kann ich? Wofür habe ich Freude? Was begeistert mich? Und dann, was widert mich an? Es gibt Dinge, die dich anwidern und die sind nichts für dich. Du brauchst auch nicht. Wozu du keinen Wunsch hast, hast auch keinen Willen zu tun. Finde also heraus, mach eine Bestandsaufnahme für dein Leben. Zuerst einmal, was habe ich? Nummer eins, ich habe Jesus. Amen. Amen. Ich habe Jesus. Er ist mein Herr, mein König. Also ich hab den Boss. Ich habe die Majestät. Ich bin sein Kind. Ich habe Jesus. Und Geschwister, wenn du das einmal entdeckt hast, ich habe Jesus, weißt du, dann musst du nicht mehr, Herr, gib mir Gnade, Herr, gib mir Liebe, Herr, gib mir Frieden. Wer den Prinzen hat, hat das ganze Königreich. Wer den Prinzen hat, der braucht nicht irgendwelche Schönheiten und sonst was. Der hat den schönsten von 10.000, den hellen Morgenstern, die Rose Sarons. Er ist der Schönste. Und deshalb, Jesus. Und Jesus sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Also zuerst einmal, gebrauche Jesus in deinem Leben. Das ist also mein Appell an dich. Gebrauche Jesus und du hast Jesus. Und dir wird alles gegeben in seinem Namen. Auch jetzt die nächsten paar Tage werde ich über den Namen Jesus sprechen, wie wichtig der Name Jesus ist und die Bedeutung des Namens Jesu. Die größte Kraft liegt im Namen Jesu. Die größte Kraft liegt im Namen Jesu. Gläubige sind Menschen, die Gott besitzen. Wer den Sohn Gottes hat, Jesus ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Der Vater ist Gott. Wenn du aber, lieber Vater, sagen kannst, du bist ein Kind Gottes. Dir gehört der Vater. Das ist mein Vater. Der Herr ist mein Hirte. Unser Vater sollen wir beten. Also du bist ein Eigentümer Gottes. Dir gehört der Vater. Das ist mein Vater. Mein Vater, wem gehört das Haus? Meinem Vater. Wem gehört die Stadt? Meinem Vater. Wem gehört das Land? Meinem Vater. Wem gehören die Fische im Meer? Meinem Vater. Amen. Du weißt gar nicht, wie reich du bist. Wem gehört Gold und Silber? Meinem Vater. Die meisten Menschen sind sich nicht gottesbewusst. Und sie gehen aus Mangel an Erkenntnis des Herrn, heißt es in meiner Bibel zugrunde, weil sie nicht kapieren, wer Gott ist. Er ist mein Vater. Er ist nicht nur der Herrgott, über Wolken weit auf dem Olymp irgendwo. Nein, er ist mein Vater, der wohnt in mir. Die ganze Gottheit, leibhaftig, Vater, Sohn und Heiliger Geist wohnen in dir heute. Bedenk einmal, wie reich du bist. Und dann bettelst du noch und dann jammerst du und dann beschwerst du dich und dann bückst du dich und so weiter. Das Kind Gottes ist ein Königskind. Das Kind Gottes ist Priester, steht vor Gott und sonst vor niemand. Gläubige Menschen, die haben mit Gott Kontakt, haben zu Gott Zugang, wenn die Probleme haben. Daddy, oh, wie geht's? Was, mir fehlt das und das. Rufe den Herrn an und er wird dich erretten in jeder Situation. Du hast also den Namen Gottes, den Namen Jesu, den Namen des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist ewiglich bei dir. Nicht nur ab und zu mal gelegentlich, wenn du fromm bist und lieb bist und gute Werke tust. Nein, 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 nein. Was Gott dir einmal gegeben hat, das gehört dir für immer. Halleluja. Und Gott hat dir Jesus gegeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, hat dir Jesus gegeben. Und lass dir das von niemand nehmen oder ausreden. Schäme dich nicht der Gnade Gottes und der Gaben Gottes. Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben. Als du wiedergeboren wurdest, hast du den Heiligen Geist bekommen. Wie reich du bist bei deiner Wiedergeburt. Denn du kannst ohne den Heiligen Geist gar nicht wiedergeboren werden. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Wenn du weißt, mir sind meine Sünden vergeben, bist du schon in der Familie Gottes aufgenommen. Ein Eigentümer Gottes. Warte nicht auf ein Wunder, das Wunder ist in dir. Die Gottheit ist in dir. Stell dich dieser Wirklichkeit und greif diesen Ball auf und sag, ja, Jesus in uns, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ohne diese Wahrheit ist und bleibt man immer der ewige Verlierer. Wenn du das nicht kapierst, wenn du sagst, ich bin Christ. Nein, du bist kein Christ, du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Eigentümer des Herrn, du bist nicht ein Christ. Du könntest genauso Moslem und Buddhist und Hindu und was weiß ich noch sein. Nein, du bist ein Kind Gottes, was ganz Besonderes. Du gehst nicht nur in die Kirche, nein, du bist Gottes Eigentum. Und Gott passt auf dich auf, du bist sein Augapfel. Was glaubst du, wie er auf dich aufpasst? Wenn du das mal begreifst, dann bist du nicht mehr irgendwie der immer ewig Dumme und Verdammte und Versager. Nein, begreif diese Wahrheit und dann bist du nicht mehr verflucht, sondern du bist unter dem Segen des Herrn. Gesegnet, kommt her, ihr Gesegnet des Herrn. Fluch ist nur, wenn du die Wahrheit nicht kapierst und die Wahrheit nicht begreifst und die Wahrheit nicht annimmst, die Gott dir gesagt hat. Ihr seid Söhne, ihr seid Kinder und sind wir Kinder, so sind wir Erben. Also, was hast du? Du hast sogar eine Erbschaft. Stell mal vor, der Onkel Sam in den USA, irgendwo, der starb und der vermacht dir da Millionen oder Milliarden sogar. Und du weißt gar nicht, gestern habe ich erzählt von diesem Bettler, der auf der Müllhalde gestorben war oder man fand ihn tot, der nur von der Müllhalde lebte und in seinem Mantel, als man ihn dann identifizieren wollte, wer ist der Mann, wo kommt er her, hat man alles betastet und so weiter berührt und in seinem Mantel waren $28.000 eingenäht und er lebt von der Müllhalde. Die meisten Christen wissen nicht, wie reich sie sind. Du bist reich in Gott. Und du läufst mit deinem alten, lumpigen Mantel herum und denkst, naja, ich muss von der Müllhalde leben, was die anderen Leute wegwerfen. Kinder Gottes leben nicht von Abfällen. Benutze die Wahrheit über dein Leben, die göttliche Wahrheit. Und benutze nicht die Wahrheit, was die Menschen sagen. Weißt du, die Menschen können da viel erzählen. Weißt du, unheilbar, Krebs, Tumor oder sonst was, unheilbar. Wir haben noch einen Chefarzt. Und unser Chefarzt weiß besser Bescheid als ein Doktor sowieso, selbst wenn er 3 Tonnen Professor ist. Unser Heiland weiß, was dir wirklich fehlt und wie er dir helfen kann. Und er kann dir in einigen Minuten, Augenblicken mehr helfen als der Doktor in 30 Jahren. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Also, hast du den Sohn? Hast du den Vater? Hast du den Heiligen Geist? Gott hat dich im Mutterleib zubereitet. Wunderbar zubereitet. Und jeder von uns, der hier auf diese Erde kam und kommt, der hat mit null angefangen. Ich habe ein Foto von mir, als ich so ein paar Monate alt bin so ein kleines Bübchen. Also ich zeige meinen Kindern und sage, guck mal, das war mal euer Vater oder das ist euer Vater. Wir haben alle so klein angefangen. Die kleinen Füßchen, die kleinen Händchen. Meine Mutter muss halt, und dann waren die Schwestern von meiner Mutter, die reichen einen von einer Frau zur anderen so. Das ist was von der Hand zu Hand gereicht. Wir haben alle klein angefangen. Aber was ist aus deinem Leben geworden? Guck mal, du bist gewachsen. So wie du im Natürlichen gewachsen bist, so sollst du auch im Geistlichen und Seelischen auch wachsen und zunehmen. Jeder fängt mit null an. Und jetzt musst du aufpassen, dass die Menschen dich nicht verformen, dass sie dich nicht missbilden. Weißt du, dann kommt jemand und sagt, was ist mit den Behinderten? Es gibt so viele Behinderte auf dieser Welt durch Missbildung, durch Geburt, zu wenig Sauerstoff in der Geburtsphase. Eines der großen Bücher, die ich sogar ja noch drüben in der Sowjetunion gelesen habe und mich so begeistert hat, war die Biografie von Helen Keller. Helen Keller, ein Mädchen, das mit 19 Monaten taubstumm wurde und taubblind und so weiter, oder blind wurde und taub wurde. Mit 19 Monaten hat sie Sehvermögen und Hörvermögen verloren. Dieses Buch habe ich gelesen und dieses Buch hat mich so begeistert. Guckt man, was kann man aus einem Behindertenleben machen. Und weißt du, sie war taub und sie war blind. Und was ist sie aus ihr geworden? Sie hat sogar Doktor gemacht von der Harvard-Universität mit 88 noch einen Doktortitel bekommen. Sie hat Bücher geschrieben. Sie hat Großes geleistet. Aber sie hat an ihrem Leben gearbeitet. Und das war natürlich uns drüben. Du kannst aus deinem Leben etwas machen. Du musst dich mit deinem Schicksal nicht abfinden. So viele Leute finden sich mit ihrem Schicksal ab. Ich bin blind, ich bin taub, ich bin blöd. Was weiß ich, was ist? Du kannst all das wiederbekommen, wenn du daran arbeitest. Als Anne Sullivan, die Lehrerin von Helen Keller, kam, hat das Kind angeschaut und sich mit dem Kind beschäftigt. Und dann fing sie und sagt, berühr das und sag, was das ist. Und das Erste, was sie berührte, war Wasser. Da, guck mal, das ist Wasser. Und so fing sie an, mit Händen festzustellen und zu lernen, was das ist. Und dann lernt das Kind mehr, also Stück für Stück, einfach zu entdecken, die Welt zu entdecken. Fang an, deine Welt und deine Umgebung zu entdecken. Und Frau Sullivan lehrte dann, die Zusammenhänge zu sehen. Und später lehrte sie das Mädchen und entwickelte noch weiter diese Blindenschrift. Und musst vorstellen, sie hat College-Abschluss und Bachelor of Arts gemacht, als taub und blind. Und sie hat Bücher geschrieben und hat andere ermutigt, einfach sich nicht aufzugeben. Man hat dann eine Schreibmaschine für sie extra entwickelt, mit Blindenschrift, und hat Bücher geschrieben. Dann hat sie konnte ja nicht sprechen, aber dann hat man sie akustisch gelehrt, mit der Kehlkopf zu leben und dann zu betasten. Und sogar den Roosevelt hat sie mal besucht und hat abgetastet und zum Präsidenten dann erzählt, wie sie ihn sieht. obwohl sie ihn nicht sehen konnte. Mit den Fingern lernte sie dann zu sprechen. Und dann hat sie Französisch und Deutsch gelernt. Also mehrere Sprachen. Und dann die Doktorwürde gemacht. Und mit 88 hat sie dann ihr Leben beendet. Ein erfülltes Leben. Eigentlich so ein Mensch sollte gar nicht leben. Also was ist ein Mensch? Ein Tauber und Blinder und würde für unsere Gesellschaft sagen, unbrauchbar. Kein Mensch ist auf dieser Erde unbrauchbar. Du kannst aus deinem Leben machen. Du musst nur anfangen. Dann hat sie noch große Briefkorrespondenz gemacht mit großen Pädagogen und Philosophen und so weiter, Vorträge gehalten und für die Schwarzen ihre Rechte gekämpft. Wir haben den nur bekommen, weil sie in der Sozialistischen Arbeiterpartei Mitglied war in Amerika. So, deshalb durften wir auch Helen Keller drüben lesen, sonst war ja Zensur. Gott hat uns allen Optimismus gegeben. Gebrauche, was du hast. Gebrauche deinen Optimismus. Er sagt, ich bin aber so pessimistisch gepolt. Es liegt an dir. Du musst dich umpolen. Optimismus ist immer mehr zu denken, mehr zu erwarten, erwarte mehr von deinem Leben. Optimisten, die schauen nicht, das Glas ist halb leer, nein, die sagen, das Glas und so weiter, halb voll, verstehst du? Und so weiter, es fehlt noch ein bisschen, das andere tun wir da drauf. Optimismus ist mehr wert als Geld und Gut. Menschen, die können noch so viel Geld haben und noch so viel besitzen, wenn sie nicht optimistisch sind, fallen sie durch. Und Optimismus bekommst du, wenn du viel von dir erwartest. Ich muss. Ich soll. Und uns ist allen Optimismus angeboren, von Gott aus. Die Bibel nennt das Hoffnung. Und Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Deshalb, das ist dir gegeben. Dir ist Hoffnung gegeben. Der Mensch lebt auf Hoffnung. Ellen Keller sagt nachher am Ende ihres ungewöhnlichen Lebens und ihrer Leistung, ich bin blind, aber ich sehe. Ich bin taub, aber ich höre. Das kannst du lernen. Und das hat sie in ihrem Leben gelernt und benutzte das, was sie hatte Hände. Ah, das ist ein Buch, okay. Sie gebrauchte das, was sie hatte. Du musst nicht mit deinem Handicap dich abfinden, dass du so klein bist oder was weiß ich alles, sondern achte auf die Möglichkeiten, die du hast. Und diese sind einmalig in deinem Leben. Du bist einmalig auf dieser Welt. Denk an deinen Willen. Dein Wille baut deine Welt. Dein Wille baut deine Welt. Denk daran. Nicht deine Faulheit, die zerstört es. Dein Wille. Und ich appelliere an deinen Willen. Paulus schreibt an seinen Freund und Mitarbeiter Timotheus, Bruder, erwecke die Gabe, die in dir hineingelegt wurde, als du dich bekehrst, als dich bekehrt hast, als man dich nach der Taufe gesegnet hat, die dir bei der Handauflegung gegeben worden ist. Erwecke die Gabe jetzt. Erwecke. Was du heute gebrauchst, ist höchstens 10% und 90% liegt brach. Erwecke die Gabe, die Gott in dir hineingelegt hat. Du kannst Superstar werden. Du musst da nicht irgendwie eine Show machen, nein, du kannst für dein Leben Superstar sein, für dich, in deiner Umgebung. Und selbst so ein Matterhorn in der Landschaft sein, einfach glänzen und stehen. Erwecke. Du musst also den Willen haben, ich will erwecken, das, was in mir schlummert. Die Gaben, die Gott in mir hineingelegt hat. Und schon vor der Geburt und schon vor Grundlegung der Welt, noch ehe du wurdest, hat Gott dich schon wunderbar geplant. Er hat eine Idee von dir gehabt, den man tut es, möchte ich so und so haben. Und er soll das und das tun. Finde diese Idee Gottes, entdecke sie und dann realisiere sie Stück für Stück. Du hast alles, was du brauchst, hier auf dieser Welt mitgebracht. So wie ein Raumfahrer einen anderen Planeten betritt. Sie sind alles in dir, schon alles vorhanden. Mit der Wiedergeburt, wenn du wiedergeboren wirst durch den Heiligen Geist, bricht das nochmals neu auf, eine neue Dimension, ist das also ein geistlicher Durchbruch, wird ans Licht gebracht, diese Lebenswahrheiten, und du nimmst es wahr, Mensch, guck mal, ich kann nicht nur reden, ich kann auch singen, ich kann nicht nur singen und reden, ich kann auch sogar schreiben, ich kann nicht nur reden und schreiben, sondern ich kann sogar noch eine andere Sprache lernen, und ich kann das und das, alles was du brauchst ist in dir, es steht dir zur Verfügung, du musst es nur abrufen. Und zur Sache kommen und dich aufmachen und sagen, jetzt will ich, also ich kann jetzt das sehr gut, das liegt perfekt da, also ich bin Meister in diesem Fach, aber jetzt will ich noch ein anderes Fach. erschließen für mein Leben. Entdecke dein Leben, dass es noch mehr gibt. Die zweite Dimension, die dritte Dimension, die vierte Dimension. Dein Leben ist unbegrenzt, denn Gott ist unbegrenzt. Der Gott in dir ist ein unbegrenzter Gott. Setz ihn frei. Alles, was du brauchst, ist in dir und schlummert. Und fang an zu graben. Steigere dich. Strebe nach den besten Gaben, sagt uns der Apostel Paulus in 1. Korinther 12. Nach den besten Gaben. Was ist für dich die beste Gabe? Nicht, was dein Kopf sich wünscht, sondern was dein Herz sich wünscht. Suche das Beste. Und das, was du tust, tu es immer mit Begeisterung. Was ist das Beste? Oh Herr, das ist so gut. Das war so gut in dieser Sache. Und weißt du, da habe ich Erfolg. Das klappt bei mir. Das, was bei dir nicht klappt, das ist auch, was Gott nicht will. Aber das, was bei dir klappt und funktioniert, das ist der Wille Gottes. Und tu das ohne Murren und ohne Widerwillen. Lerne das. Er sagt aber, Herr, das ist immer wieder das Gleiche. Nein, tu das. Hab eine Vision in deinem Leben. Und Gott hat dir Augen gegeben. Und gebrauche deine Augen nicht nur, dass du die Probleme überall siehst und die Schwierigkeiten siehst und das Negative siehst. Gebrauche deine Augen, dass du Vision hast und Träume hast und Gesichte. Fang an, visionär zu leben. Träume von einem erfüllten Leben. Träume, wie du die tollste, die beste Arbeit hast und machst. Träume, wie du gesund bist und nicht an den Krücken läufst oder was weiß ich, wie du läufst. Nein, du läufst aufrecht, du nimmst dein Bett und trägst nach Hause, gehst mit deinem Bett spazieren und kampierst, wo du kampieren willst. Träume, was du aus deinem Leben alles so machen kannst. Und träume nicht, dass alles bergab geht und alles abwärts geht. Was du brauchst, und damit steht und fällt alles, eine Sinnerfüllung in deinem Leben. Du brauchst etwas, was dir in deinem Leben Sinn gibt, was dein Leben den Rücken stärkt, was dich ermutigt. Und deshalb ist es das Beste, was du tun kannst. Komm in Gottesdienst, höre Gottes Wort. Und Gottes Wort ist Ermutigung. Weißt du, du kannst auch in falsche Gemeinde sein. Da werden sie sagen, hör mal, das ist Sünde und das ist Sünde und das ist Sünde und das ist Sünde. Du musst Buße tun für das. Du musst dich bekehren zu dem. Weißt du, du kriegst richtig Angst. Da denkst du ans Fegefeuer, da denkst du an eine halbe Hölle schon und da wird alles möglich, die Hölle so plastisch und drastisch ausgemalt. Nein, wir sind im Gottesdienst, um ermutigt zu werden, stark zu werden, denn draußen werden wir so entmutigt. Also mir geht's wenigstens so. Weißt du, was du brauchst, ist nur ein kleiner Gruß vom Himmel, eine Berührung Gottes. Aber du brauchst nicht nur einen Gruß vom Himmel, sondern etwas Ermutigendes von deinem Bruder, deiner Schwester, dass die dich stärken und sagen, horch, ich bestätige dich, ich unterstütze dich, geh. Du brauchst nicht Verbote, wir haben genug Verbote in dieser Welt. Da darfst du über den Rasen nicht gehen und die Deutschen haben so viele Verbote, dass du gar nicht für möglich hältst. Da darfst nicht hin und da darfst nicht hin und dort darfst nicht hin und das darfst nicht und so weiter. Du darfst in der Kirche nicht lachen, du darfst in der Kirche nicht weinen, da bist du seelisch oder was weiß ich alles. Du darfst in der Gegenwart Gottes du sein. Gebrauche, was du hast. Gebrauche deinen Charakter, gebrauche deine Persönlichkeit, gebrauche dein Gefühl, gebrauche deinen Willen, gebrauche das. Was du brauchst, ist vielleicht ein Stück Hilfe zur Selbsthilfe, so ein Anstoß, so einen kleinen Push. Weißt du, alles, was du brauchst, ist alles in dir. In Richter Kapitel 6, Vers 14, das ist die Geschichte vom Gideon. Als dieser Mann aus Angst sich da verkriecht und drescht und sagt, ja, die Midianiter kommen, ich muss mein Getreide noch in Sicherheit bringen. Und dann erscheint ihm der Engel des Herrn. Richter 6, Vers 14. Und dann sagt der Engel des Herrn, hör mal, du streitbarer Held. Der war alles andere als Streiber. Der war der größte Feigling, der damals wahrscheinlich über die Erde gelaufen ist. Liegt er in der Mulde, damit niemand sieht? Wer da dreschen kann, weiß ich nicht. Verstehst du? Aber auf jeden Fall, er tut es. Und dann kommt der Engel, du streitbarer Held. Und das sagt Gott auch zu dir heute Abend, du streitbarer Held. Du bist ein streitbarer Held. Weißt du, Gott sagt zum Beispiel zum Petrus, du bist der Fels. Weißt du, was Petrus in dem Augenblick damals war? Der größte Waschlappen aller Zeiten. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Aber du bist der Fels, auf dich, auf diese Offenbarung, auf diese Erkenntnis baue ich meine Gemeinde. Könnt ihr das zumachen? Baue ich meine Gemeinde und dergleichen. Verstehst du, du bist der Fels. Gott sieht dich nicht, wie du bist, sondern wie er dich haben will. Wie Gott dich haben will, und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes. Deshalb, schau dich nicht mit den Augen der Menschen, sondern mit den Augen Gottes. Und dann heißt es hier, Richter 6, Vers 14, gehe in die Kraft, die du hast, und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich. Geh in der Kraft, die du hast. Der hat gar keine Kraft gehabt, menschlich gesehen. Der war Angsthase. Geh in der Kraft als Angsthase. Furchtsam, mutlos, verzagt. Nein, geh in der Kraft. Geh in der Kraft, die du hast. Du hast, was du brauchst. Du hast die Zivilcourage, noch in dieser Zeit, jetzt noch die Midianiter ziehen an, zu dreschen. Alles, was du gegeben hast, was du brauchst, ist dir gegeben. Gideon, geh. Du hast die Veranlagung. Das liegt dir. Auch wenn du der Kleinste bist. Auch wenn du deinem Vater nicht viel bedeutest. Und wenn dein Vater sogar Götzendiener ist, spielt keine Rolle. Du hast die Kraft. Wage es, riskiere es. Geh in die Kraft, die du hast. Gehe in dem Licht, wo du hast. Du hast Erkenntnis Gottes. Selbst wenn du nur einen Funken Weisheit, Funken Glauben, Funken Offenbarung, Funken Erkenntnis hast in deinem, das reicht vollkommen aus. Ein Funke. Was glaubst du nur, um einen Laden in die Luft zu jagen? Sprengstoff und ein Funken. Und der Laden geht in den Himmel. Nur ein Funken. Und Gott braucht nicht viel. Gott braucht nur einen Funken, um den Schuss loszulassen. Einen Funken. Das ist also auch der Zünder. Du bist der Zünder für Gottes Revolution, für Gottes Reformation, für Gottes Werk. Geh in der Kraft, die du hast. Du hast die Führung. Wie groß ist diese Kompassnadel? Was ist eine Kompassnadel? Nix. Aber die Kompassnadel zieht immer in eine Richtung, Richtung Norden bei uns. Geh in der Führung, die du hast. Zeigt immer, orientier dich an diesem Norden und dann wirst du schon deinen Weg finden. Geh in dem Glauben, den du hast. Und wir haben in der Bibel so viele Verheißungen, lies das Evangelium. Wenn das alles wahr ist, wo sind wir denn? Wenn das alles wahr ist, was hier drin steht in seinem Wort. Du hast die Salbung. In der Bibel steht, ihr habt die Salbung und ihr müsst nicht belehrt werden. Geschwister, und ich möchte euch Mut machen, wir brauchen keine großen Bibellehrer. Wir brauchen keine Theologen und Professoren. Weißt du, du musst nur deine Bibel nehmen, aufschlagen und lesen und sagen, Herr, rede zu mir. Und du wirst staunen, was der liebe Gott alles zu dir sagt. Aber wir fragen Gott nicht, wir fragen, Professor, was ist da? Kommentar, was steht da drin geschrieben? Wir fragen immer Menschen. Wir sollen aufhören, uns auch an Menschen zu orientieren. Gott will zu dir persönlich, ganz persönlich reden. Da, wo du bist. Also, die Kraft ist da. Du musst es nur freisetzen. Und geh und befreie Israel. Gott will nicht, dass das andere tun, du bist es. Weißt du, wir möchten, ja weißt du, da musst du Billy Graham kommen, Reinhard Bonnke oder was weiß ich, irgendein anderer Superstar. Nein, Gott sagt, geh du hin. Oder als Jesus den Jüngern sagt, also hör mal, die Leute kann ich nicht nach Hause schicken, die haben alle Hunger. Der Magen knurrt, das höre ich schon und so weiter. Und dann sagte, gebt ihr ihnen zu essen. Und was macht unser Bruder Philippus? Der rechnet nach, also wir haben nur für so und so viel Geld, um Brot zu kaufen. Dann sagt Jesus, nein, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann suchen sie, was sie überhaupt noch haben, was noch da ist, nach 3 Tagen. Und das ist ein kleiner Junge mit 5 Broten und 2 Fischen. Und mit diesen wurden Tausende gesättigt. Die Gesellschaft versucht dich zu verbiegen, aber Gott will dich wieder so zurechtstutzen, auf den Weg bringen und so weiter, aus dir etwas machen. Werde das, was du sein solltest. Der Johannes der Täufer wurde mal gefragt, wer bist du eigentlich? Und frag dich selber heute, wer bin ich? Wer bist du? Frag dich selber. Und Johannes der Täufer wurde von Leuten gefragt, wer bist du? Bist du Elia? Bist du der Moses? Bist du einer der Propheten? Nein, sagte er, ich bin gar nichts. Ich bin nur die Stimme eines Predigers in der Wüste. Sei du. Und wenn du nichts anderes kannst, sei eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Du hast Stimme. Sag das, was du sagen solltest. Und du wirst sehen, wie sich dann Berge ins Meer versenken. Viele Leute wollen immer was anders sein. Sie denken, ich bin hier fehl am Platz und ich bin ein Hindernis und das ist mir ein Hindernis und dergleichen. Nein, das größte Problem bist du dir selbst. Räum dich selbst aus dem Weg. Dein Ego, dein Stolz und weißt du, indem du anfängst, dich mit anderen zu messen, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Wer bist du? Ich bin nur ein Kind Gottes. Ich bin kein Superstar, aber alle Kinder Gottes sind Superstars. Sterne, sie werden glänzen wie die Sterne am Himmel. Bleibe deshalb das, was du bist, denn niemand hat deine Fingerabdrücke. Niemand hat deine Augeniris. Niemand hat deine Stimme. Niemand. Du bist ein Original. Finde dich als ein Original. Halte, was du hast. Gott hat dir dieses Original geschenkt. Und Gott wollte nicht, dass du eine Kopie von irgendjemand wirst. Nein, glaub an dich selber und glaub an Gott. Bleib du. Denn wenn, weißt du, wenn du dein Leben richtig lebst und ehrlich bist in deinem Leben, wenn du stirbst, niemand denkt an dich. Ich denke nur an diese Tausende und Abertausende Tote in Haiti. Die werden da auf Lastwagen verscharrt und in eine Grube geworfen. Niemand fragt, wer ist da dabei? Da sind Tausende Mütter und Väter dabei, Söhne und Töchter. Weißt du, was ist der Mensch? Wird wie Müll entsorgt, wenn es drauf ankommt. Und das auch mit unserem Leben. Du wirst auch als wie Müll entsorgt. Ich habe Beerdigungen hier gehalten in Berlin. Da war ich schockiert. Da waren nur die Leichenträger und ich und sonst niemand. Und der Organist noch gespielt in der Gemeinde. Und Mutter von 8 Kindern. Und die meisten leben in Berlin. Weißt du, niemand spürt die Situation so wie du. Deshalb, Gott hat dir Gespür gegeben. Nimm ein, das Land, das Gott dir gab. Niemand hat das, was du hast. Denk drüber nach. Und du funktionierst erst richtig, wenn du dein Original entdeckt hast und sagst, ich bin ein Original. Gott hat mich einmalig geschaffen. Und danke Gott, dass mich nur ein einziges Mal gibt. Das ist so schön. Und ich muss mich mit niemandem vergleichen und niemand ist mir vergleichbar. Und du erreichst deine Ziele, wenn du konsequent deinen Weg gehst. Es ist nicht kompliziert. Konsequent auf dem Weg zu bleiben, sich auf den Weg orientieren, so einfach auf den Strich zu schauen, auf die Markierung, die Gott in deinem Leben gegeben hat. Nicht den Weg der anderen. Versuch nicht, was die anderen. Du kommst vom Weg. Du verlierst deinen Sieg, wenn du auf den anderen schaust. Bei den letzten Olympischen Spielen hat einer der war ganz nah an Goldmedaille. Und dann guckt er, wie der andere weiter ist und er ist zurückgehauen, der hat nicht einmal Bronze bekommen. Der guckt nur, wie der andere weiter ist. Du musst nicht gucken, wie weit der andere ist, du musst gucken, wie weit du bist. Schau nicht auf die anderen, wie weit der ist. Das ist nur eine Umdrehung, und du weißt ja, bei Olympia, da geht es ums Hundertstel von Sekunden, umgedreht, und schon ein anderer hat seine Goldmedaille. Und er war so nah dran, nur umgedreht, wie weit der andere ist. Vergiss es, mess dich nicht mit anderen. Dein Weg ist von Gott schon einprogrammiert und deshalb leb dein Leben, leb gelassen, happy und fröhlich, gehst fröhlich deine Straße. Dein Weg ist von Gott einprogrammiert in dem ewigen Computer deiner Seele. Alles andere ist verkehrt und falsch. Und wenn du das Leben anderer Leute lebst, wirst du unglücklich sein. Zerstörst und ruinierst dich nur selbst. Wenn du versuchst, so wie Matutis zu leben, oder wenn ich versuchen würde wie du, das werde ich sowieso nicht machen. Aber trotzdem, ich werde nicht versuchen, irgendjemanden zu kopieren. Hab lang genug in meinem Leben das gemacht, als junger Bursche. Hab probiert, das zu sein und das zu sein. Nein, ich will ich sein. Wenn du versuchst, andere zu kopieren und zu vergleichen und so weiter und lebst nicht mehr dein Programm, dann schadet es deiner Seele. Das verwirrt und verunsichert dich nur. Und verführt dich. Das schwächt deine Seele, wenn du versuchst, dich nach anderen zu orientieren. Sei du, du. Jesus hat nie ein Du sein wollen. Er wollte immer ein Ich sein. Und er sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben, was es auch immer heißt. Wenn du dich mit anderen vergleichst und messt und versuchst, ihnen gleichzuhalten, das wird dich lebensmüde und depressiv machen. Wird dir Angst bereiten, ich komme nicht mit. Macht dich zum Verlierer und krank und das fördert sogar Tumore und Krebse. Wenn du dich immer vergleichst, guck mal, die sind alle gesund, dann ärgerst du dich, warum ich, warum gerade mir? Menschen, die in ihrem Beruf aufgehen, die sich selbst gefunden haben, Menschen, die in ihrem Beruf, in ihrer Karriere aufgehen, die sind gesund. Aber in dem Moment, wo es in der Firma nicht klappt, man kann sagen, die kriegen Darmprobleme, meistens Magenprobleme, Darmprobleme, der Ärger schlägt auf den Magen. Menschen, die das tun dürfen, was sie wollen, sind gesund. Menschen, die das tun dürfen und können, was sie wollen. Menschen, die kreativ sind, sind gesund. Menschen, die ihren Willen und ihren Weg gefunden haben, sind gesund. Menschen, die ihre Identität gefunden haben, sind gesund. Und Menschen, die ihren Wert entdeckt haben, sind gesund, die sich nicht unter ihrem Wert verkaufen. Lieber sind sie arbeitslos, aber sie verkaufen sich nicht unter ihrem Wert. Wir leben in einer verfluchten Gesellschaft. Es ist okay, im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Aber die Frage ist, weißt du, ich muss Steine klopfen vielleicht. Aber ich muss nicht mit den Steinen ins Bett gehen. Ausschlaggebend ist, was machst du in deiner Freizeit? Das bestimmt dein Leben. Weißt du, du arbeitest, um Geld zu verdienen hier. Aber deine Vision soll es sein, was machst du in deiner Freizeit? Und du hast Freizeit. Auch auf dem Weg nach Hause. Du hast Freizeit. Was machst du in deiner Freizeit? Das bestimmt dein Leben, ob du glücklich oder unglücklich bist. Du kannst in deiner Freizeit anfangen zu malen, kreativ zu sein. Du kannst in deiner Freizeit anfangen, Musik zu machen, zu singen. Du kannst in deiner Freizeit anfangen, zu studieren, dich fortzubilden. So neben der Arbeit dein Abitur machen, dein Diplom machen und so weiter. Du kannst neben deiner Arbeit noch viel erreichen in deiner Freizeit. Was machst du in deiner Freizeit? Das heißt, freie Zeit steht dir zur Verfügung und über die Freizeit. Die 8 Stunden, wo du bei der Firma arbeitest, dafür wirst du bezahlt und du sollst dem Herrgott nicht die Zeit stehlen. Aber was tust du in deiner Freizeit? Dafür wirst du nicht bezahlt. Und da kannst du dich selbst entfalten. Also die meisten Leute gebrauchen ihre Freizeit nicht richtig. Da sitzen sie vom Fernsehen und gaffen. Oh, guck mal, die haben es geleistet. Aber diese Leute, die dort im Fernsehen unter Umständen sind, die haben hart gearbeitet. Die haben keinen Fernseher. Ich kenne also, und beschäftigen sich nicht mehr im Fernsehen. Sie stehen zwar im Fernsehen, aber interessiert der ganze Dreck nicht. Die haben ihre Identität, die sagen, ich muss trainieren, trainieren, trainieren und nochmals trainieren. Du bist erst glücklich und zufrieden, gesund und stark, wenn du das bist, was du sein solltest. In deiner Freizeit jetzt mal. Die 8 Stunden, die sind unter dem Fluch. Da stehst du im Schweiß deines Angesichts und arbeitest und verdienst dein Brot. Aber in deiner Freizeit kannst du das gebrauchen, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Du kannst Tauben züchten, Bienen züchten, Schmetterlinge züchten oder sammeln oder was weiß ich, was du tun willst. Und so wirst du erst dann das werden, was Gott aus deinem Leben wollte, in deiner Freizeit. Und das befreit dich von deiner Unterdrückung und sagst jetzt, gute Nacht, Firma, auf Wiedersehen. Und dann schreibst du hier an deiner Tür, das ist ein heiliger Platz, kein Zutritt für Arbeit. Die meisten Leute, weißt du, was sie machen? Die nehmen Arbeit noch mit nach Hause, als wenn sie nicht genug arbeiten würden. Du solltest in deiner Freizeit deiner Familie dienen, deinem Glück dienen, deiner Freude dienen. Das, was dich erfreut, was dein Herz erfreut, dass es deiner Seele gut geht. Du hast deine eigenen Qualitäten und entdecke sie. Lass dich nicht zu etwas machen, sondern werde zu etwas. Was du bisher noch nicht erfahren hast, was du noch nicht erlebt hast, was das, was dich jucken würde, das, was du sagst, ich möchte das schon, das wollte schon ein kleines Mädchen, als kleiner Junge, das wollte ich schon immer, Erfinder sein. Warum bist du kein Erfinder? Weißt du, da gibt es so viel zu erfinden in dieser Welt. Und du solltest nicht dein Leben abdanken. Und weißt du, die meisten Leute haben ihr Leben abgeschlossen. Hier 1848, da dankt ein Patentdirektor hier im Berliner Patentamt, dankt ab und sagt, ich gebe mein Amt ab, es gibt nichts mehr zu erfinden. Alles, was man erfinden konnte, hat man bereits erfunden. 1848. Der Mann wusste nicht, dass in 100 Jahren, 1948, erst alle großen Entdeckungen gemacht worden sind. Weißt, so viele danken vorzeitig ab, schließen ihr Leben ab. In dem Augenblick, wo du dein Leben abschließt, wo du nicht Science-Fiction-Romane für dein Leben schreibst, sondern Biografie, das war einmal, das war einmal, das war einmal. Fang an, Science-Fiction zu schreiben. Fang an zu träumen. Guck mal, wenn der Mann gewusst hätte, dass man noch auf dem Mond landen kann und demnächst bald zum Mars fliegen wird, dass man Computer entwickelt, dass man das Denken sich sparen kann. Aber es gibt nichts mehr zu erfinden. Alles, was man erfinden, mit dem Satz, der sich verabschiedet, alles, was man erfinden kann, ist bereits erfunden worden. Und da hat es gerade eine Dampfmaschine gegeben. Also lass dich nicht irgendwie, dass du in der Vergangenheit lebst, sondern leb in der Zukunft. Gott hat dir Hoffnung gegeben, Glauben gegeben. Und du musst wissen, wer du bist. Und deshalb nimm dir Zeit, über dein Leben nachzudenken. Es ist besser, eine Stunde nachzudenken, als dann 10 Jahre umsonst zu leben. Fang an nachzudenken. Der Mensch ist nicht ein Gegenstand, sondern der Mensch ist eine Person, ist jemand, den Gott gewollt hat. Hat mich gewollt für einen ganz bestimmten Zweck. Ohne Gott führen wir ein unbrauchbares Leben. In dem Augenblick, wo ich Gott gefunden habe, habe ich plötzlich gewusst, was du machen sollst. Habe so viel entdeckt und ich habe so viele Ideen, ich bin so kreativ. Also Ihr hört ja mich immer wieder, wenn ich predige und so weiter. Ich habe so viel Stoff zum Predigen, dass ich sage, mein Gott, mein Leben ist viel zu kurz, um all das durchzupredigen. Und jedes Mal bekomme ich neu und jedes Mal bin ich überrascht, wenn ich Gottes Stimme höre und Gott zu mir redet und ich meditiere und mich versenke in die Gegenwart Gottes. Ich entdecke jeden Tag was Neues. Ohne Gott habe ich mir immer wieder gefragt, wozu bin ich da? Warum esse ich? Warum trinke ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Und ich war kein Versager. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht bekehrt, weil ich versagt habe, weil ich Probleme hatte. Ich habe nur ein Problem. Ich habe mich immer gefragt, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Und ich habe gemerkt, nachdem das hatte und das hatte, nachdem ich Mädchen hatte, nachdem ich Geld hatte, nachdem ich Auto hatte, ist das wirklich alles? Nachdem ich Arbeit hatte und gute Arbeit hatte und mir die Arbeit aussuchen konnte, die ich arbeiten wollte, ist das wirklich alles? Und ich musste sagen, Johannes, das ist nicht alles, das muss noch irgendetwas geben. Und dann kommt jemand und sagt, gerade du brauchst Jesus. Und dann habe ich gesagt, nee, danke für Religion, mit Religion habe ich nichts auf dem Hut. Und dann habe ich doch irgendwie mich mit Jesus beschäftigt. Und ich bin so froh, dass ich Jesus entdeckt habe. Ich habe nicht Kirche entdeckt, ich habe nicht Religion entdeckt, ich habe Jesus entdeckt. Und Jesus in mir, gerade du brauchst Jesus. Und zwar in einer Stunde, wo ich nachdachte, was ist der Sinn meines Lebens? Wer ohne Gott lebt, bleibt ein Zwerg, ein Strauch, ein Grashalm, bleibt unterentwickelt, bleibt klein und nix. Aber wer Gott findet, findet einen unsichtbaren Verstärker, der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasser, der geht auf, Psalm 1, der grünt und bringt seine Frucht zu seiner Zeit, der lebt und genießt das Leben. Fang an, Gott in deinem Leben einbeziehen. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9, mach ein brauchbares Leben, durch Gott lebst du ein brauchbares Leben. Auch wenn du klein bist, auch wenn du Frau bist, auch wenn du arm bist, auch wenn du keine Bildung haben. Weißt du, die großen Männer und Frauen Gottes, die waren nicht die gebildesten. Schustern waren die meisten. Modi oder Smith-Wigglesworth, Kesselflicker, Bunyan. Das waren alles so schlichte, einfache Fabrikarbeiter. Aber Gott gebraucht Menschen. Wenn die Salbung in dein Leben kommt, bist du ein Elefant, ein Riese, ein Superstar. Und hier 2. Korinther Kapitel 12. Paulus hat gebetet. Und dann sagt der Herr zu ihm, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du musst nur das Wenige, das Nichts, was in dir ist, gebrauchen. Und weißt du was? Deinen Wunsch. Das ist nichts Großes. Ich wünsche mir. Frag dich in der Gegenwart Gottes oder der Salbung des Heiligen Geistes, was wünschst du dir? Du musst nicht viel gebrauchen, du hast deinen Willen. Und Gott hat jedem seinen Willen gegeben, es sei denn, du hast deinen Willen verkauft oder zerstören lassen oder unterdrückst. Gebrauche deinen Willen. Oh, du kannst schon stur sein, wenn es um dich geht. Und sei so stur für deine Berufung. Du hast einen Traum. Du hast eine Berufung, du hast ein Bewusstsein, du hast ein Wissen. Du weißt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das ist schon genug. Mehr brauchst es nicht. Du hast deine Worte, deine Stimme und du kannst Ja und Nein sagen. Das muss nicht viel sein, aber das Wenige, das du hast, das kannst du gebrauchen. Und Paulus bezeugt dann weiter und sagt weiter, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also du denkst immer, du musst ein Riese sein, ein Superstar. Nein, wenn ich schwach bin, wenn ich gar nichts bin, aber das bisschen, was ich habe, gebrauche in meiner Schwachheit. Und Gott offenbart sich in deiner Schwachheit. Gott macht das Schwache brauchbar, das Kleine, das Arme, das Kranke, das Behinderte. Denk nur an Helen Keller. Diese Frau, die hätte in sich Haus landen können, aber sie ist Meister ihres Fachs geworden. Das, was ihr lag, zu schreiben, das konnte sie gar nicht. Aber das schaffte sie mit Gottes Hilfe und mit Hilfe der Menschen. Durch Gott hat unser Leben einen brauchbaren Sinn. In meinem Leben war das so, einen brauchbaren Sinn. In uns allen steckt ein Drang nach etwas Göttlichem. Das ist also, was Gott in uns hineingelegt hat. Die Sehnsucht, Gott, wenn ich dich habe, mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Bei dir ist nichts unmöglich. Mit Gott lebst du ein übernatürliches Leben. Satan will dir immer diese Sehnsucht rauben. Nein, komm, vergiss es. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Nein, Du musst nicht bei deinen Leisten bleiben. Du sagst, ich muss. Egal, ob die Leute dich lieben oder nicht lieben, du musst dich selbst verwirklichen. Und ich appelliere heute Abend an alle Gläubigen, die irgendwie ihr Leben gestalten wollen, verwirkliche dich selbst. Das, was Gott in dir hineingelegt hat, diese Wahrheit muss umgesetzt werden. Diese Wahrheit muss realisiert werden. Diese Wahrheit muss zum Tragen kommen. Du hast ein Verlangen und lass dich dieses Verlangen von niemand nehmen. Satan versucht uns, seine Identität aufzudrücken. Weißt du, wir sind wie Gefangene. Mir geht es oder uns geht es allen wie die Leute in Babylon. Daniel, Sadrach, Mesach und Abednego. Daniel und seine drei Freunde. In Daniel Kapitel 1, Vers 6 und 7. Der Palastvorsteher von Babylon gab ihnen babylonische Namen. Weißt du, man versucht dich eine neue Identität zu geben. Du bist ein Deutscher. Du bist eine Frau. Du bist Hartz-IV-Empfänger. Du hast keine Ausbildung. Du hast nichts gelernt. Und so, man versucht dir so irgendein Image aufzudrücken. Und dieser babylonische Palastvorsteher versucht Daniel, Sadrach, Mesach und Abednego babylonische Namen aufzudrücken. Daniel. Daniel sagte, nein, du bist kein Daniel mehr, du bist Belsatzar. Gott möge den König schützen, verstehst du, so gottlosen Namen, Belsatzar. Bel möge sein Leben schützen. Nein, Daniel sagte, Gott ist mein Richter. Gott kennt mich. Gott ist in mir. Lass dich nicht aufdrücken von Menschen, wie die Menschen dich gerne haben möchten. Du bist du. Amen. Hanania, Gott ist gnädig. Da nannte der Palastvorsteher Sadrach. Gott ist gnädig. Nach dem Mondgott von Babylon. Verstehst du? Lass dich dir nicht Götzennamen aufdrücken. Du bist du. Und Hanania blieb Hanania. Michael. Sein Name bedeutet, wer ist Gott? Und man nannte ihn Mesach. Nach dem Mondgott in Akku. Mesach. Nein, er war Michael. Gott. Wer ist wie Gott? So unvergleichlich. Behalte deine göttliche Identität, die dir in der Wiege mitgegeben worden ist. Du hast eine Identität. Lass sie nicht zu irgendetwas machen. Und dann Asaria, Gott hat geholfen. Abednego, Diener des Nego. Nein, du bist nicht Diener des Nego, du bist der Diener Gottes. Gott hat geholfen, Gott hat dich durchgebracht, Gott hat dich durchgetragen. Du bist mehr als nur der Diener von irgendeinem Nego. Weißt du, nimm nicht die weltliche, heidnische, gottlose Identität, die Titel an, die prägen dich vielleicht. Daniel und seine Freunde haben diese heidnischen Namen nicht akzeptiert und angenommen. Nein, sie blieben Originale. Daniel, Hanania, Michael, Asaria. Immer diese drei. Behalte deine Identität. Das, was Gott von dir wollte. Das, wie Gott sich dir offenbart hat. Und versuch nicht, irgendjemand zu sein. Weißt du, der Teufel möchte dich in eine Schablone zu pressen. Und Schablonen sind Flüche. In eine Schablone. So fremde Namen. Du bist nicht für eine Schablone geschaffen. Wir haben zu Hause, weiß nicht, im Bayerischen Wald, da haben wir Schablonen gehabt, da haben wir die Wände so einfach mit so einer Rolle gemeißelt, eine Schablone und so weiter, da haben wir immer schön zusammen angefasst, Schablonen, eins für den anderen. Der Teufel möchte eins für den anderen machen, zu einer Schablone. Aber du bist nicht eine Schablone, Bruder, Schwester. Du bist ein Original. Du bist ein Original. Schablonen verunsichern uns immer, engen uns ein, begrenzen uns und Gott, machen uns unfähig, uns zu gestalten, zu entwickeln. Leb nicht in einer Schablone. Schablonen sollen zerbrochen werden in deinem Leben und sagen, nein, ich lebe nicht nach einem Schema, nach einer Schablone, nach einem Prinzip. Ich lebe nach Gott und Gott ist manchmal total anders. Nach anderen Maßstäben. Daniel blieb Daniel. Er weiß, was er will und er lässt sich nicht berauben. Er lässt sogar seines Gottesdienstes nicht berauben. Denn weißt du, wenn du einmal anfängst, was beizugeben und nachzugeben, dann kommt eins nach dem anderen. Gib dem Teufel einen kleinen Finger, so nimmt er die ganze Hand. Gott hat dich ganz bewusst in diese Zeit hineingeboren und er wollte, dass du anders bist als die anderen. Du bist Daniel, Michael und was auch immer du sein solltest. Und Gott will, dass du das Beste aus deinem Leben machst. Und deshalb bitte Gott, Herr, zeig mir, was ist von meinem Leben, was erwartest du? In Johannes 14, Vers 12 sagt Jesus, und hör mal, was das gilt, und das gilt auch heute Abend für dich. Da heißt es, die Werke, die ich tue, also Jesus, die Werke, die ich tue, sollt ihr auch tun. Das ist ein Befehl, ein Auftrag, eine Sendung. Die Werke, die ich tue, ihr sollt auch tun. Und, halte ich fest jetzt, natürlich sagen manche, das ist amerikanisch, aber damals hat Amerika noch gar nicht gegeben, noch gar nicht entdeckt. Kolumbus hat noch nicht gelebt. Und ihr sollt auch noch größere Dinge tun als das, denn ich gehe zum Vater. Ha, mei, oh mei, oh mei. Von wegen amerikanisch. Das war göttlich. Und Gott, weißt du, wir versuchen immer in ein Schema zu passen. Das ist amerikanisch. Das ist typisch deutsch. Nein, das ist slawisch. Nein, sei ein Original und lass dich nicht in eine Schablone hineinzupressen. Wir passen in die ganze Welt hinein. Wir sind zu der ganzen Welt gesandt, geht hin in alle Welt. Ihr werdet die Werke tun, die ich tue und noch Größeres. Lerne von Jesus. Ich habe diese Woche gesagt, und lehre sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und ich lehre hier an diesem Platz heute und ganz besonders das. Tu das, was Jesus dir befohlen hat. Ihr sollt, das ist ein Befehl Jesu. Die Werke, die ich tue, sollt ihr auch tun. Genauso wie du es nicht stehlen solltest oder nicht lügen solltest, nicht die Ehe brechen solltest. Genau in dieser ganzen Intensität und Stärke. Die Werke, die ich tue, sollt ihr auch tun. Lerne von Jesus und tu, was er getan hat. Sei, was er war. Nimm ihn, mach Gebrauch von dem, was er hatte. Was ich dir sage, das tu, sagt der Herr. Und du wirst deine Wunder erleben. Und du wirst erleben, dass du sogar noch Größeres tust. Wenn du anfängst, für Kranke zu beten, du wirst erstaunt sein, Mensch, oh, ich habe eine Heilungsgabe. Wenn du anfängst, Dämonen auszutreiben, du wirst erstaunt sein, wie plötzlich die Teufel mit großem Geschrei ausfahren. Wenn du anfängst, um Segen zu bitten, du plötzlich, Mann, ich habe Geld in der Tasche, wo kommt das her? Ich bin gesegnet. Irgendwie wird das dann kommen. Und plötzlich werden sich die Türen auftun. Du musst nur auf die Dinge zugehen. Gebrauche das, was du hast, diesen kleinen Funken Glauben. Wie groß soll dein Glaube sein? Wie ein Senfkorn. A little bit. Eine Kleinigkeit. Wie ein Senfkorn. Und ein Senfkorn ist so groß, dass er sogar hier unterm Nagel geht. Du musst nicht da großen Ballen haben. Nein, einen Senfkorn-Glauben. Und weißt du, was bei diesem Senfkorn-Glauben ist? Und ihr werdet sprechen zu dem Berg und er wird sich wegheben und ins Meer versenken. Probier's. Geh auf deine Berge, auf deine Probleme zu und sag im Namen Jesu. Geschwister, das große Problem bei den meisten Christen ist, sie haben den Namen Jesus verlernt. Sie haben den Namen Jesus vergessen. Sie wissen nicht, was für eine Kraft und Dynamik und Energie in dem Namen Jesu drinsteckt. Ihr werdet die Dinge tun, die ich tue, und noch Größeres. Bist du bereit? Geh hin in der Kraft, die du hast, Gideon. In dieser kleinen Kraft. Und mach was draus. Gebrauche es. Geh in der Kraft, die du hast, und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Geh hin! Weißt du, warum bei dir und bei mir und bei uns vielleicht nicht so viel passiert, wie es passieren sollte? Wir sind Feiglinge. Ich weiß, als jemand zu mir kam, das erste Mal als junger Pastor und sagte, Pastor, würdest du für mich beten? Ich habe gesagt, ja, ich würde beten. Aber ich habe mir in meinen Mühen gedacht, und was ist, wenn nichts passiert? Was ist, wenn nichts passiert? Ja, ich bete, aber was ist, wenn es nichts passiert? Und dann diese Frau ließ nicht locker, sagt, Pastor, ich bin im Gottesdienst und bitte bet für mich. Habe ich gebetet und ich habe nicht geglaubt, dass was passiert. Aber da ist was passiert. Weißt du, Gott schaut nicht auf unseren Glauben. Wenn wir nur das tun, was er gesagt hat, fang an, das zu tun, was er gesagt hat. Glücklicherweise habe ich nur gesagt, im Namen Jesus sei gesund. Und nicht mein Glaube hat ihn gesund gemacht, sondern Jesus hat ihn gesund gemacht. Mein Glaube macht gar nichts, aber Jesus ist es. Rufe den Namen des Herrn an und du wirst verblüfft sein, was da passiert. Wenn du Gott in dir hast, hast du mehr als genug, brauchst nicht mehr. Hast viel zu viel schon. Wenn du Gott in dir hast. Midian heißt Zorn und Zank und so weiter, Streit. Befreie sie aus dem Streit und Zorn und so weiter, diese Israeliten. Weißt du, befreie sie aus den Spannungen. Du musst dich zuerst einmal selbst befreien aus den Spannungen, aus den ganzen Problemen, bevor du Midian befreist. Und die Erlösung begann beim Gideon zu Hause. Da hat er aufgeräumt, zuerst mal den Götzen. Am nächsten Tag kommt der Vater, will beten. Mein Gott ist weg. Wer hat es gemacht? Mein Baal umgehauen. Das war der Gideon. Hast du das gemacht? Ja, Vater, in unserem Haus wird nicht mehr Götzen gedient, sondern es wird dem lebendigen Gott gedient. Weißt du, wo die Revolution anfängt? Bei dir zu Hause. Bei dir zu Hause beginnt die Revolution, beginnt die Wunder, beginnen im Kleinen, so im Alltag. Dort fangen die Wunder Gottes an. Befreie aus der Hand der Midianiter, befreie Israel aus der Hand der Spannungen. Weißt du, Gott sagt, befreie Israel. Und ich bin froh, dass Gott so gesagt und so getan hat. Weißt du, ich kann anderen besser dienen wie mir selber. Bist du ehrlich? Mir geht's so. Ich sehe die Fehler bei anderen viel besser als bei mir. Wir sind als Menschen so angelegt. Wir können anderen besser helfen wie uns selber. Deshalb, was siehst du den Splitter in dem Bruders Auge und siehst den Balken nicht? Also ich sehe bei mir den Balken nicht und so weiter. Aber den Splitter beim anderen. Deshalb fang bei den Midianitern an und Gott fängt bei anderen an, aber dann kommt es an dem Punkt, wo er bei dir auch weitermacht. Denke nicht, was kann Gott für dich tun, sondern frag dich immer wieder, was kann er durch mich tun? Was kann er durch mich tun? Du kannst. Was kann er durch dich tun? Überleg einmal. Ich will Israel durch dich erlösen. Gott hat einen großen Plan für dich. Nicht nur für dich. Denn wenn Israel erlöst wird, bist du auch erlöst. Wenn den anderen gut geht, geht es dir auch gut. Wenn die anderen gesegnet sind, wenn der Stadt gut geht, geht es dem Land auch gut. Indem du gehorchst, Gott mir und so weiter, wenn du anfängst, das zu tun und anfängst zu... Dann weißt du, plötzlich kommt, weißt du, ich kann die Götzendiener nicht vertreiben. Zuerst muss ich bei mir zu Hause die Götzendiener mit dem Götzendienst aufräumen. Und so weiter. Und dann fängt Gideon an aufzuräumen und Ordnung zu schaffen in seiner Familie, in seinem Haus, obwohl er der Jüngste ist, eigentlich nichts zu sagen hat. Aber trotzdem, er fängt an, auch wenn er keine Stimme hat, fängt er an, aktiv zu werden. Du musst Gott mehr gehorchen, wenn du etwas aus deinem Leben machen möchtest. Und mach mehr aus deinem Leben, ist mein Thema. Wenn du mehr aus deinem Leben machen möchtest, musst du anfangen, Gott mehr zu gehorchen als deinen Gefühlen. Was wird mein Vater, der wird mich totprügeln. Du musst mehr, Gott mehr gehorchen als deinen Schwachheiten und Ängsten, Bedürfnissen, deinen Vorstellungen, deinen Meinungen und der Meinung der Freunden. Was sagen die Freunde? Oder die menschlichen Vorstellungen, das ist unanständig, zu Hause das Heiligtum meines Vaters zu zerstören. Tu's. Und du wirst sehen, was du für einen Sieg hast. Jesus sagt, ich soll Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Wir sollen ihn verkörpern. Wir sollen ihn ausleben. Ihn entfalten in unserem Leben. Gott gab uns einen Geist der Kühnheit. Trau dir was zu. Gideon musste sich was zutrauen. Und schon, weißt du, er musste nur den ersten Schritt tun. Und der erste Schritt ist immer der schwierigste. Der erste Schritt, er musste zuerst einmal das Heiligtum zu Hause umwerfen, bevor er die anderen zum Teufel jagt. Und tu dir das, oder trau dir das zu, wovor du am meisten zitterst. Wenn du das schaffst, Problem Nummer eins, dann schaffst du alle anderen Probleme. Du hast die Kraft, wenn du gehst. Du bekommst neue Kraft, wenn du anfängst zu tun. Wenn du dem Wort Gottes folgst, dann kommen andere Worte und du wirst mobiler und aktiver und dynamischer. Trau dir was zu. Trau dir zu, du stehst vor einer widerlichen, unüberwindbaren Situation. Trau dir zu und sag, im Namen des Herrn, sage ich dir, weg mit dir, Satan. Ich will mit dem Teufel nichts zu tun haben. Und ich will mit dem Teufel nichts zu tun haben. Der ist nicht mein Freund. Ich bin Kind Gottes. Weg mit dir, Satan, im Namen Jesu. Was glaubst denn du, wie der Teufel läuft, wenn er den Namen Jesus hört? Die meisten Leute, die sagen, betet mit mir und so weiter. Nein, wir sollen gebieten. Und eines der Aufträge Gottes, die Gott uns gegeben hat, ihr sollt in meinem Namen Dämonen vertreiben. Weißt du, was Dämonen ist? Am Kragen nehmen, pst, raus mit euch, raus mit euch. Im Namen Jesu. Und das war, der Baal wurde umgeworfen. Verstehst du, der liegt da, dann können sie nachher als Fußboten irgendwo einplanen. Das hat nichts mehr zu sagen. Wir sollten den Namen Jesus gebrauchen. Nicht warten und resignieren. Krankheit, auf dir kommt Krankheit und du sagst, was soll ich tun? Arzt, geh zum Arzt, ist okay. Aber du sollst der Krankheit widerstehen. Jede Krankheit ist für mich, Entschuldigung, aber das ist für mich vom Teufel. Denn Gott hat uns Menschen gesund geschaffen. Und jede Krankheit ist dämonischen Ursprungs. Der Teufel möchte, dass du deine Berufung kaputt machst. Der Teufel will, dass du deine Ehe kaputt machst, dass deine Familie kaputt machst, dass du alles kaputt machst. Krankheit ist etwas wie der Teufel, wo der Teufel die Menschen binden kann. Und du solltest der Krankheit im Namen Jesu widerstehen. Gott hat uns gesund geschaffen. Und das ist normal. Ich werde als junger Bursche nie vergessen, ich bin in einem Gottesdienst und dann macht der Pastor Heilungsgottesdienst und ruft die Leute nach vorne. Wer braucht Heilung? Ich bin nicht nach vorne gegangen. Denn er hat immer gefragt, was ist dein Problem? Und dann mussten die Leute sagen, und das haben wir mit Lautsprecher gehört sogar, was das Problem war. Und weißt du, und ich habe Rückenschmerzen gehabt, furchtbare Rückenschmerzen gehabt. Wahnsinnig. Ich weiß gar nicht woher, war aber erst gerade 20 Jahre alt. So, und Rückenschmerzen. Kein Problem, keine Ahnung. Und ich bin nicht nach vorne gegangen, habe gesagt, weißt du, da fragt er mich, was ist dein Problem? Und dann sage ich, Rückenschmerzen. Dann werden die älteren Brüder und Schwestern sagen, der muss mal anstecken, mal arbeiten, dann kann er sich beschweren, dass er Rückenschmerzen hat. Das war meine Philosophie. Und ich bin nicht nach vorne gegangen. Aber ich habe in der Bibel gelesen, auf Kranke werde die die Hände legen. Steht in der Bibel. Und wenn man das nicht tut, was in der Bibel drinsteht, kriegt man auch nicht das, was in der Bibel verheißen ist. Und wir sollen das anfangen zu tun, was in der Bibel drinsteht. Auf Kranke werdet ihr die Hände legen. Steht nicht, dass der Bischof das machen muss, der Priester, der Pfarrer. Das kann ich selber machen. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe im Zimmer, das hat niemand gesehen, geht auch niemand was an. Ich habe im Zimmer auf meine Hand genommen und auf diesen kranken Körper gelegt und gesagt, im Namen Jesu Rückenschmerzen gebiete ich euch, weichet von mir. Die haben drunter gedacht, es klappt, es funktioniert, es geht. Da habe ich etwas entdeckt, mit etwa, noch nicht einmal ganz 20 war ich, entdeckt, das funktioniert. Aber weißt du, wie lange das funktioniert hat? 3 Stunden. Dann kam es wieder. Aber ich habe das Rezept gefunden. Leget auf Kranke die Hände im Namen Jesu. Und ich lege wieder meine Hand im Namen Jesu, bete ich, bin fertig. Rückenschmerzen waren für einen Tag etwa weg. Und es ging also eine ganze Weile. Wir kämpfen den Kampf des Glaubens. Und die Waffe, die der liebe Gott uns gegeben hat, ist der Name Jesus. Die Waffe, die uns der liebe Gott gegeben hat, der Name Jesus. Und bis heute, gewiss, wenn ich mich überarbeitet habe oder und so weiter, habe ich vielleicht mal, dass mal verspannt bin und Muskelkater habe und dergleichen. Nein, habe ich keine Rückenschmerzen. Wir sollen Krankheit austreiben im Namen Jesu. Und zwar so lange, bis nichts mehr von dem Teufel übrig ist. Rückenschmerzen. Der Teufel versucht dich zu binden. Was glaubst du? Vielleicht wäre ich heute im Rollstuhl. Wer weiß es. Aber ich habe das nicht angenommen. Im Namen Jesus sollen wir die Dämonen verscheuchen. Die möchten sich an dir festhaben. Weißt du, wenn der Teufel könnte, er würde uns sogar die Sonne noch verdunkeln, wenn er einen Leib hätte. Aber das kann er nicht. Der würde uns sogar das Licht nehmen. Aber das kann er nicht, weil Jesus da ist und Jesus ist stärker. Und der, in der Bibel heißt es, der in euch ist, ist stärker als der in der Welt ist. So, rette du aus der Hand der Midianiter. Das hat mich so fasziniert. Es klappt, es klappt. Du bist gerettet, um deine Gaben für Gott einzusetzen, deinen Schöpfungsauftrag zu erfüllen. Gott hat dich begabt mit so vielen Dingen und du kannst es. Und du kannst es. Weißt du, du musst es nur anfangen. Als ich nach Deutschland kam, habe ich kein einziges Wort Deutsch gesprochen. Ich habe Russisch gesprochen, Litauisch gesprochen und was sonst noch. Aber ich habe nicht Deutsch gesprochen. Aber ich habe gesagt, ich muss Wort Gottes predigen und ich muss das Evangelium verkündigen. Und ich setze alles dran, dass ich so schnell wie möglich Deutsch lerne. Hab dran gesetzt. Und Gott hat mir geholfen. Und weißt du, wo ich am meisten Deutsch gelernt habe? Beim Singen. In den Liedern. Diese Lieder, der Rhythmus und so weiter, so poetisch. Da habe ich so schnell Deutsch gelernt. Und beim Bibellesen. Und als ich Christ wurde, war es noch so verrückt. Wir haben noch diese altdeutsche Schrift gehabt. So verschnörkelte alles. Also es gab keine vernünftige Bibel zu der Zeit. Aber jetzt kann man auch eine lateinische Schrift lesen. Gott hat uns die Gaben gegeben, gebrauche das. Gebrauche die Gabe des Predigens, des Zuhörens, des Missionierens. Jeder hat eine andere Gabe. Finde deine Gabe, was das ist. Des Haltens, des Festhaltens, des Arbeitens und so weiter. Und benutze das, was du hast. Um die Gaben Gottes richtig auszuleben, brauchst du Selbstkontrolle. Denk an Helen Keller. Selbstkontrolle, Selbstdisziplin. Du brauchst unheimlich Disziplin. Ohne Disziplin und Selbstkontrolle kommt es nicht. Eine Frucht des Heiligen Geistes war die kleinste Frucht. Luther übersetzt dummerweise mit Keuschheit, hat nichts mit Sex zu tun. Selbstkontrolle. Man spricht sehr viel von Selbstkontrolle. Nur wer Selbstkontrolle über sich selbst ausübt, benutzt sein Leben wirklich, hat sich im Griff, hat die Stimmungen im Griff. Weißt du, du kannst lachen, obwohl alle heulen. Du hast deine Gefühle im Griff. Du ärgerst dich nicht. Du hast deinen Zorn im Griff. Und du weißt, okay, ich könnte jetzt platzen. Aber nein, du sagst danke, Herr. Vergib mir, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und gehst weiter. Nur wer Selbstkontrolle über sich selbst ausübt, wird nicht eifersüchtig, neidisch, schreit nicht nach Rache und Vergeltung. Er frisst sich selbst nicht auf. Selbstkontrolle. Wenn du keine Selbstkontrolle über dich hast, dann werden andere anfangen, dich zu kontrollieren, zu bestimmen. Und du wirst gelebt, statt zu leben. Selbstkontrolle. Paulus sagt, wir laufen in Schranken. Und wir konzentrieren uns auf das Ziel. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel. Hab Selbstkontrolle. Ich habe gestern über Ernährung was gesagt. Hab Selbstkontrolle beim Essen. Hab Selbstkontrolle bei deinen Finanzen, über dein Geld. Schleudere dein Geld nicht zum Fenster raus. Hab Selbstkontrolle auf deine Beziehungen, mit wem du Freund und Feind sein willst. Nicht alles sind deine Freunde und nicht alles sind deine Feinde. Hab Selbstkontrolle über deine Gedanken. Ich denke nur das, was ich denken will. Der Teufel versucht uns immer wieder zu manipulieren, versucht uns Gedanken einzupflanzen. Hab Selbstkontrolle über deine Verletzungen. Jeder ist irgendwo verletzt. Gut, ich habe da einen Pickel und habe da eine Wunde, einen Stich, deine Narbe. Aber achte nicht auf deine Narben. Schau auf das, was Gott alles in dir getan hat. Achte auf deine Gesundheit. Hab Selbstkontrolle über deine Gesundheit. Leute, wir leben in einer Zeit, wo die Menschen permanent krank werden. Weißt du, die sind bedrückt, die konzentrieren sich nur auf Schwierigkeiten. Wenn du schon in der Apotheke gehst, wollen sie auch die Zeitung noch haben. Weißt du, da werden lauter mögliche Krankheiten beschrieben. Und die Medizin, die du brauchen würdest, die wollen nur an dir verdienen. Nichts gegen den Apotheker, Gott segne sie. Wir brauchen sie. Aber weißt du, wir sollten uns nicht mit Krankheit beschäftigen, sondern wir sollten uns viel mehr mit Gesundheit beschäftigen. Mit dem Leben beschäftigen. Wenn du krank bist, plan deinen Urlaub. Und sag, ich möchte noch auf die Zugspitze gehen. Da gibt's den Gondel, da kommst du auch so rauf. Plane. Und zwar das, was menschlich unmöglich ist, bei Gott soll alles möglich sein. Wir sollten Dinge planen, wo du vielleicht nur im Traum mal gedacht hast. Nein, verwirkliche deine Träume, lebe deine Träume aus. Gott hat das in dir gelegt. Weißt du, Gott hat in dir Gesundheit, Freude, Kraft und Stärke hineingelegt. Das ist alles da. Entdecke das. Hab Selbstkontrolle. Gott hat alle Voraussetzungen in dir hineingelegt, damit du das gute Leben hast und ein gutes Leben lebst. Und man lebt das gute Leben, wenn man das Schlechte weglässt. Wenn man ein guter Weglasser ist. Deshalb habe ich gesagt, verzichten. Verzichte auf irgendetwas. Und das ist das Wichtigste. Du weißt, es geht ums Ziel, es geht um die ganze Sache. Ich kann mich nicht mit allen Dingen beschäftigen. Ich konzentriere mich auf das Ziel. Man lebt ein gutes Leben, wenn man still lebt. Wenn man nach dem Guten und nicht nach dem Profit strebt. Wenn man ab und zu mal auch seinen Mund hält und sagt, lass geschehen, Herr, vergib ihnen. Lebe das gute Leben, indem du ein Gebetsleben lebst, von außen beeinflusst wirst. Weißt du, mach aus deinem Leben das Beste. Das meiste, was du hier in diesem Leben hast, kommt von draußen. Die Erde gibt dir Frucht. Die Luft kommt auch von draußen. Die Liebe kommt auch von draußen. Gott kommt auch vom Jenseits. Gebrauche das alles, was Gott dir gibt, von draußen. Alles Große kommt von draußen. Aber du musst jetzt diese Beziehung aufbauen. Ich bin da. Wie ein Samenkorn, das in die Erde fällt. Und wenn die Voraussetzungen stimmen, geht es auf und wächst und trägt Frucht. Du musst nur Gott bitten. Und das ist so wie den Schalter zu bedienen. Wenn du den Schalter bedienst, verstehst, klappt. Bedien den Schalter deines Lebens. Und du hast diese Schaltfunktion. Jesus sagt, ich gebe euch die Himmelreichsschlüssel. Was glaubst du, wozu die Himmelreichsschlüssel gegeben worden ist? Damit du da bimmelst und zeigst, guck mal, was ich habe? Nein, ihr sollt das Himmelreich aufschließen. Schließ deinem Leben das Himmelreich auf. Übertrag das Ewige auf das Zeitliche. Siege kommen und du kannst ein siegreicher Mensch sein, große, gewaltige Siege sogar bekommen, wenn du anfängst, Optimist zu sein. Deine Einstellung ist A und O. A und O. Gut drauf sein. Versuche, an Gottes Wort dich zu halten. Es steht geschrieben. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart habe ich gepredigt und habe Gottesdienst gehabt wie diesen, ein bisschen größer. Und da plötzlich springt ein Mann hoch, geht nach vorne. Ich habe gedacht, bestimmt ein Störer, der meinen Gottesdienst stören will. Und Angriff ist die beste Waffe. Dann habe ich gedacht, nein, der kommt nach vorne und der kommt auch. Also ich gehe auf ihn zu, habe gedacht, ich fange den wenigstens unterwegs ab. Und dann, als er so ganz nah ist, bei mir hebt er die Bibel hoch und sagt, lieber Gott, gib mir alles, was da drin steht. Ich habe gesagt, ja, was willst du? Ich möchte erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. War ein Stadtdiakon von Stuttgart West. Und plötzlich berühre ich die Bibel noch hochhalten, fängt er an, in Sprachen zu beten. Gib mir alles, was du hast. Du musst nur die Bibel hochhalten und Gott bitten, dass er dir alles gibt, was er in seinem Wort dir versprochen hat. Und du wirst staunen, was du alles hast. Du hast die Bibel. Was hast du? Die Bibel. Fang an, die Bibel zu lesen. Und du musst eines, und das ist der Wille Gottes, über dich selbst hinauswachsen. Hör auf, du zu sein und wachs über dich selbst hinaus. Geh in der Kraft, die du hast und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Gott sende dich mit dem, was du hast. Ausgerüstet mit der Bibel und am Abend, Heiligen Geist im Herzen. Gebrauche deine Gaben, dein Vermögen, dein Potenzial, deinen Willen, deine Entscheidungskraft. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, egal was passiert. Rufe den Namen Jesus an. Du kennst den Namen Jesus. Und es ist nicht schwer, J-E-S-U-S zu sagen. Ist nicht schwer. Kein Kunststück. J-E-S-U-S. Und schon bist du in einer anderen Welt. Der Teufel, also der möchte die Menschen unterdrücken. Und damit der Name Jesus nicht bekannt wird, sorgt der Teufel dafür. Weißt du, man hat das Blut Jesu aus den Gesangbüchern gestrichen. Man hat den Namen Jesus aus den meisten Gesangbüchern gestrichen. Man hat das Blut Jesu aus den meisten Gesangbüchern gestrichen. Das wird dort gar nicht mehr drüber geredet. Sogar moderne Bibelübersetzungen, da findest du das Blut nicht mehr. Oder da ist so wenig Blut, man umschreibt es nachher so irgendwie, aber das Blut bleibt Blut. Und das Leben ist im Blut, sagt die Heilige Schrift. Der böse Feind kann nur Gewalt ausüben, wo keine Gegenwehr da ist. Der Teufel kann nur Gewalt ausüben, wenn man ihn leugnet. Das machen die Kirchen, es gibt keinen Teufel mehr. Also das ist alles nur Hirngespinst aus dem Mittelalter. Jesus sagt, und was ihr bittet in meinem Namen, was ihr bitten werdet, wird es euch gewährt. Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, gebraucht den Namen Gottes um Himmels Willen. Und benütze das Wenige, was du hast. Benütze und sag, im Namen Jesu bitte ich um eine Arbeitsstelle. Und bitte so lange, bis du deine Arbeitsstelle hast. Im Namen Jesu bitte ich um Mann oder Frau, einen Partner. Ich möchte nicht mehr allein sein, mir reicht's, Single zu sein. Ich möchte verheiratet sein, ich möchte glücklich sein, ich möchte Familie haben. Im Namen Jesu. Alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, es wird euch gegeben werden. Das ist doch hartes Wort. Das ist gewaltig. Fang an. Im Namen Jesu. Herr, ich brauche das. Ich brauche, bitte. Und weißt du, da steht in meiner Bibel, ihr könnt bitten, was ihr wollt. Die meisten haben Angst, ich darf nur um Gnade bitten. Nein, was ihr wollt. Offene Türen. Ihr könnt bitten, was ihr wollt. Bei den meisten Leuten ist der Wille zerstört. Das ist der Wille, was Gott in ihr Leben hineingelegt hat. Und wenn du nicht weißt, was du beten sollst, nimm so ein altes Gebetsbuch aus dem vorletzten Jahrhundert. Weißt du, da beten die um eine gute Ernte, da beten sie um eine glückliche Niederkunft der Königin. Und so. Die beten konkret. Die meisten Leute haben verlernt, konkret zu beten. Fang an, konkret zu beten. Ihr könnt bitten in meinem Namen. Gebrauche immer den Namen Jesus und ihr werdet bekommen, was ihr wollt. Ich habe von einem im Koma liegende Menschen gehört, Zeugnis gelesen diese Tage, und dieser Mensch kam nicht zu sich. Die Ärzte haben versucht, alles, was sie probiert haben, der Mann kam nicht zu sich. Und also Medizin hat nicht mehr geholfen, dann haben sie gedacht, wir klemmen ab. Dann hat auch die Angehörigen gesagt, gut, sie klemmen es ab. Aber der Angehörige hat jemand, so einen frommen Bruder gefunden, und haben diesen frommen Bruder geholt, sagt, komm, könntest du nicht mit unseren, ich weiß nicht was, Mann oder Frau, mit dieser im Koma liegenden Person beten noch und so weiter. Das, also sowieso, der kommt nicht mehr zu sich, ist im Koma. Und dann stand dieser Bruder im Namen Jesu, im Namen Jesu, im Namen Jesu, wach auf, im Namen Jesu, wach auf. Und plötzlich wurde er aufgewacht, stand auf und kam raus. Und die Ärzte haben gesagt, was, wer hat das gemacht? Der ist im Namen Jesu aufgestanden. Du musst nur den Geistern befehlen, im Namen Jesu fahrt ihr toten Geister und flieht. Im Namen Jesu. Gebrauch den Namen Jesus, du wirst verblüfft sein. Ihr habt noch nichts in meinem Namen gebetet, hat Jesus gesagt. Bisher habe ich noch nichts gebetet. So, denk an Helen Keller, gib nicht auf, auch wenn alles so gegen dich steht und hoffnungslos ist und der Teufel dein Leben so untauglich wie nur möglich machen möchte, das Werk Gottes in dir untauglich zerstören, ruinieren möchte, den ganzen Segen auffressen, die Freude, den Frieden und. Widerstehe ihm fest im Namen Jesu. Dem widersteht fest im Glauben. Alle Krankheiten, was es auch immer ist. Weißt du, der Teufel hat kein Interesse, dass du gesund wirst. Aber Gott hat sehr viel Interesse. Du musst den Teufel einfach zwingen, dich nicht zu hindern. Und ich habe in meinem Leben gelernt, mich nicht vom Teufel hindern lassen. Ich zwinge den Teufel zu fliehen im Namen Jesu. Wenn ich Probleme habe, ich werde den Namen Jesu proklamieren und proklamieren und proklamieren so lang, bis er das glauben muss. Du hast Autorität, sagt Jesus. Ich gebe euch Vollmacht auf über unreine Geister. Wenn du deine Worte nicht benutzt, wird auch nichts passieren. Wenn du den Namen Jesu nicht benutzt, wird nichts passieren, Bruder, Schwester. Deshalb sprich zu dem Berg im Namen Jesu. Sprich, und du wirst Wunder und über Wunder erleben. Du wirst verblüfft sein. Du hast alles, was du brauchst in deinem Leben. Du hast einen Zweck und benutze deine Berufung. Und weißt du, was Jesus uns zurückgelassen hat? Die Berufung, dass du den Namen Jesus gebrauchst. Und zwar auf Schritt und Tritt. Wo du hinkommst, nicht viel denken, nicht viel reden, den Namen Jesus. Und da wird die Luft sauber. Da scheiden sich die Geister. Im Namen Jesus scheiden sich die Geister. Die Probleme lösen sich im Namen Jesu. Und du hast noch viele andere Sachen, aber das nächste Mal mache ich weiter. Weißt du, du hast das Öl, du hast alle möglichen Symbole, du hast das Kreuz, kannst hochhalten und sagen, im Namen Jesus ist den gekreuzigt und den auferstanden. Und du kannst Geister verscheuchen. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen. Du hast Autorität und gebrauche deine Autorität, die Gott dir gegeben hat. Lass uns aufstehen. Und lass uns den Herrn Jesus anbeten, lass uns den Herrn Jesus preisen und lass uns unsere Autorität gebrauchen, denn im Preisen liegt eine große Kraft. Das kannst du auch. Du musst nicht viel machen. Und selbst wenn du nicht beten kannst, manchmal kann ich auch nicht beten, dann hebe ich die Hände hoch. Und in der Bibel heißt es, ich will, dass Männer und auch natürlich auch Frauen an allen Orten heilige Hände hoch. Wenn du nicht mehr beten kannst, heb deine Hände hoch und sag, Vater, im Namen Jesu komme ich zu dir, hilflos. Oh, aufgegeben, hoffnungslos, aber im Namen Jesu, ich bin hier, nimm mich in Empfang. Und weißt du, was dann passiert? Dann nimmt der Heiland dich in den Arm und sagt, komm mit. Er entreißt uns aus dem Problem. Vater, im Namen Jesu heben wir die Hände hoch, wir preisen Jesus, rühmen Jesus, danken Jesus, geben Jesus alle Ehre, verherrlichen Jesus. Halleluja. Und im Namen Jesu ist kein Platz für Krankheit hier in diesem Raum, in den Seelen der Kinder Gottes, denn unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Halleluja. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das ist auch kein Platz für Probleme. Wir haben permanent Probleme. Wir haben permanent Angriffe mit allen möglichen Arten. Aber im Namen Jesu haben wir den Sieg. Ushakapantasa. Herr, wir haben in Jesu Namen den Sieg. Halleluja. Die Sorgen, die kommen zu uns, aber wir haben Sieg über die Sorgen im Namen Jesu. Wir haben Sieg über Mangel mit 5 Brot und 2 Fische. Was hast du, lieber Heiland, gemacht? Wir gebrauchen all das, was du hast, den Namen Jesu. Wir sind zwar arm, wir sind zwar klein, wir sind bescheiden, wir sind gering, wir haben nicht viel, aber wir haben den Namen Jesu. Gold und Silber haben wir nicht, hat Petrus gesagt. Aber das, was ich habe, das gebe ich. Im Namen Jesu steh auf und wandle. Und das war mehr wert wie alles Gold und Silber damals in Jerusalem. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir den Namen Jesus haben und er ist mehr wert als Gold und Silber. Halleluja, Halleluja. Gebrauche das, was du hast. Oh Vater, ich danke dir, dass du meinen Geschwistern hilfst, die Talente freizusetzen. Und der Herr sagt zu irgendjemand heute Abend, mein Kind, schau nicht zurück. Deine Vergangenheit ist vergangen. Und ich gebe dir eine neue Vergangenheit, eine neue Gegenwart und eine neue Zukunft. Geh nach vorne und tue Dinge, die ich in dein Herz hineingelegt habe. Und versetze Berge. Versetze Berge in deiner Umgebung, denn ich bin mit dir und fürchte dich nicht. Das, was der Gideon einmal konnte, das kannst du auch, denn ich bin mit dir, sagt der Herr. Ich bin mit dir, wie ich mit den Heiligen in der Bibel war, so bin ich mit allen Heiligen auch heute noch. Mein Kind, fürchte dich nicht, nach vorne zu gehen. Und wenn du gehst, werden Türen aufgehen, wird sich das Meer teilen, wird die Wüste zu einer Oase. Gehe in meinem Namen und fürchte dich nicht, spricht der Herr. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns nach vorne führst. Amen. Amen. Gott möge uns segnen. Wir werden noch ein Lied singen.